Herzlich willkommen zum Triathlon-Chat Nummer 183 und heute mal wieder mit Gast Jan Stratmann da. Und das Geile ist, Nils, der Typ ist einfach immer wirklich ehrlich, sagt, wie es wirklich ist. Und in der Folge sind so viele geile Insights, ehrliche Antworten und ein Blick richtig rein in seinen Kopf und in die Situation, wie es aussieht beim Stratmann und beim Profisport. Und ich würde sagen, da reden wir gar nicht lange dran rum, wir gehen einfach direkt rein in die Episode, oder?
Nee, wichtig ist noch zu wissen, dass es nicht nur um den Profisport geht, sondern dass auch die Amateure wahnsinnig viel rausziehen können aus dem Mindset eines Profisportlers. Das Fazit will ich jetzt nicht sagen des Podcasts, aber es lohnt sich auf jeden Fall für alle dran zu bleiben, weil du hast es gesagt, Strati ist super ehrlich, kehrt wirklich sein Inneres nach außen und hat wieder richtig, richtig Spaß gemacht. Das ist ja auch wichtig. Also rein in den Podcast. Rein in die Werbung.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung reboots wieder unser Presenter, Nils. Und ich kann dir eine Sache sagen, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht auf Mallorca. Ich habe die Reboots nicht mehr mitbekommen, weil mit Fahrrad, Kind und sonst was, das war das, was ich leider zu Hause lassen musste. Und es war ein großer Fehler nach Mallorca 312. Aber umso glücklicher bin ich jetzt, die Massagebeine, nenne ich sie jetzt einfach mal, die Massageboots wieder zu Hause zu haben. Das war wirklich das Erste, was ich gemacht habe, Nils. Die Beine waren immer noch richtig schwer nach dem Rennen, beziehungsweise nach dem Flug zurück, 3 Tage später, ist ja immer noch mal am schlimmsten. Ich bin reingekommen in die Wohnung, Koffer in die Seite, hab geguckt, wo sind die Dinger, und bevor ich irgendwas ausräume, bin ich erstmal in die Boots gegangen. Und seitdem geht es wieder steil bergauf. Also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, das auch mal auszuprobieren, weil wenn man nicht die Möglichkeit hat, wie ein Profi ein-, zweimal-, dreimal die Woche irgendwie zum Physio zu gehen und da eine super Betreuung zu haben, die Dinger im Schrank liegen zu haben, ist wirklich ein Gamechanger. Und ich habe es in der Vorbereitung auf Mallorca 312 auch, immer wenn ich länger als 3 Stunden gefahren bin oder einen Longrun gemacht habe, bin ich in die Dinger rein, abends vorm Fernseher. Es habe ich mich immer schon richtig darauf gefreut. Und mir haben die wirklich richtig, richtig geholfen. Wenn ihr es einfach auch mal auschecken wollt, Reboots gibt es im Link in den Shownotes. Da könnt ihr einfach mal draufklicken oder reboots.com und mit dem Code PushingLimits15, PushingLimits alles groß geschrieben, noch bis zum 31. Mai gültig, bekommt ihr 15% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Ich glaube, reduzierte Sachen sind ausgenommen, könnt ihr aber mal ausprobieren, das weiß ich nicht ganz genau. Und es gibt natürlich auch noch viel, viel mehr als nur die Massageboots bei Reboots. Schaut euch doch einfach mal um. Aber ich habe die GoX einfach mal testen. Die Dinger sind für mich ein Gamechanger. Und jetzt, ich würde dir auch mal ans Herz legen, weil du sagst ja auch immer, im Alter wird es nicht besser.
Nee, aber dafür trainiere ich ja viel zu wenig. Das muss ich ja sagen. Deswegen hast du sie auch bekommen und ich nicht. Ansonsten müsste Reboots mir auch mal welche zuschicken lassen, aber vielleicht mache ich es tatsächlich. Fazit ist aber wahrscheinlich, dass jetzt nächstes Jahr Frieda zu Hause bleibt und die Reboots mitkommen, oder? Bei dir.
Nee, es wird einfach noch ein Koffer gebucht. Es wird einfach noch ein Koffer genommen.
Das ist es.
Ich muss mal upgraden auf einen neuen Radkoffer und da könnte ich ja mal einen etwas größeren nehmen, wo die einfach noch mit reinpassen. Das wäre eigentlich die beste Option. So werde ich es machen.
Das ist die beste Option.
Aber ja, also das ist wirklich, wenn viel Trainingsvolumen da ist und es gerade so große Races oder lange, lange Ausfahrten, die Beine einfach super schwer sind, dann ist das wirklich ein Gamechanger. Und nicht nur danach, sondern auch währenddessen ist das einfach schon so. Das tut einfach gut und ich weiß nicht, was ich jahrelang ohne die Boots gemacht habe. Ich will sie nicht mehr abgeben. So, reboots.com, Code PushingLimits15 und jetzt hier rein in den Podcast mit Jan.
Werbung Ende.
Da sind wir wieder drin im Podcast und Jan Stratmann zu Gast. Ihr habt es schon gelesen im Titel wahrscheinlich. Und es ist jetzt schon das, keine Ahnung, wievielte Mal, dass Jan da ist. Und ich habe mit Jan gesprochen und habe gesagt, Jan, wir brauchen eigentlich sowas wie mit Fred, dass du so auch so wie als Stammgast einfach immer hier bist. Das haben auch lustigerweise, ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast, Strati, nach unserem letzten Podcast auf Fuerte sehr viele Leute in die Kommentare geschrieben, dass der Podcast sehr vielen Leuten gefallen hat. Die sagten, ey Jan, der muss einfach regelmäßig kommen. Und ich habe dich dann ja immer so ein bisschen, ja komm. Und du hast gesagt, ja, meinst du, das interessiert Leute? Da habe ich gesagt, ja, hier, guck, Kommentare und das ist schon so. Jetzt bist du erstmal wieder da und jetzt gucken wir mal, dass wir auch mit dir regelmäßig hier ich nenne es jetzt erstmal, weil das Kind noch keinen Namen hat, Stammgastfolgen hinbekommen. Moin Moin.
Einen wunderschönen guten Morgen. Du musst auch die Wahrheit sagen. Du hast einfach gesagt, die Stunde 30, die wir dann telefonieren zusätzlich die Woche, wolltest du dir sparen und in den Podcast packen.
Exakt. Das gehört zur kompletten Wahrheit, das stimmt. Jan ruft mich eh einmal die Woche an und labert mich zu. Also das heißt, da habe ich gesagt, komm ey, lass uns das doch einfach im Podcast machen, Jan. Dann kann ich das noch als Arbeitszeit deklarieren.
Und er ist noch völlig übermüdet. Strati, bist du noch im Jetlag?
Ich weiß nicht, ob ich da jemals rauskomme. Ich bin so, aber ist auch so ein Dauer-Jetlag, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es so irgendwelche Tageszeitpunkte gibt, wo es dann einen Hoch gibt und dann wieder ein Tief. Das ist so ein gefühltes Dauertief.
Du bist einfach nur
also ich trinke. Ja. Vielleicht liegt es auch an dem, was ich gemacht habe, aber ich stempel das unter Jetlag ab und trainiere weiter. Ja.
Man muss die Sachen immer positiv benennen. Ja. Die Post-Ironman-Depression. Aber wann bist du zurückgekommen? Depression
haben also auch die Profis, man hört's.
Ja, was ist denn heute? Freitag, ne?
1. Mai,
Feiertag. Heute ist 1. Mai. Habt ihr eigentlich gestern gesoffen? Habt ihr Maibaum gestellt?
Ja, meine Frau hat gefragt, ob ich
uns ja nicht.
Ja, genau. Meine Frau hat auch gesagt, ob ich einen Maibaum bekomme. Ich sage, das gibt's bei uns nicht. Oder sie kannst ja einen Baum im Garten aussuchen.
Also wann bist du zurückgekommen?
Also letzte Woche Dienstag bin ich wieder gekommen aus Texas.
Achso, da bist du ja schon 10 Tage wieder da.
Ja, ich bin echt schon 10 Tage wieder hier. Das verging auch schnell. Und dann habe ich erstmal ziemlich ruhig gemacht. Und mir ging es aber gut. Also ich hatte die erste Nacht nach dem Rennen, da war ich platt am nächsten Tag. Und dann ging es echt schnell gut. Und dann ging es jetzt so Richtung letzten Wochenende nochmal richtig bergab.
Du meinst muskulär?
In dem Moment eigentlich, als ich wieder
muskulär,
muskulär ging es sowieso. Ging sowieso, ich bin ja nicht ganz so schnell gelaufen.
Ich wollte gerade sagen, das ist, wenn man joggt. Wenn man joggt ist, dann ist man nicht so platt.
aber klar, die ganze Reise und so weiter, das zieht natürlich schon Kraft. Aber ich bin jetzt echt, es ist auch irgendwie nach jedem Ironman anders, ne? Wie man regeneriert. Man kann auf jeden Fall sagen, nach guten Rennen regeneriert man deutlich schneller. Und nach schwierigeren Rennen, wo man vielleicht auch mehr grübelt oder auch gerade, wenn man dann noch Jetlag hat und dann nachts anfängt zu grübeln, das kann ich keinem empfehlen. Oh. Weil dann wird aus diesen 1-2 Stunden, die man macht, liegt auch mal 3-4. Und dann ist man halt, das ist so eine Negativspirale. Aber ja, dann das ist halt so ein Gamble, wie man jetzt wieder einsteigt, ob man zu viel macht, ob man zu wenig macht. Wahrscheinlich kann man nicht zu wenig machen, man muss dem Körper Zeit geben. Und das ist nur das Körperliche. Und dann ist ja noch der ganze mentale Part auch noch fast genauso wichtig oder noch wichtiger, sich da wieder zu erholen.
Das ist ja geil, wir sind direkt im Thema, was wir schon irgendwie angesprochen haben. Aber bevor wir da nochmal tiefer einsteigen, sag doch mal ganz kurz, wenn du jetzt ein Resümee ziehen müsstest. Ich meine, du hast viel gegrübelt, das heißt, zu irgendeinem Schluss bist du hoffentlich mittlerweile gekommen, wenn du so viele Stunden damit verbracht hast, auch nachts. Kannst du irgendwie, wenn du jetzt einen Schlussstrich unter die USA-Reise ziehst, ich meine, bei Training Peaks oder in Trainingsplattformen, wie bei uns im Club steht immer so, ist und soll. wenn du das jetzt mal vergleichst, die soll, was hast du dir erhofft im, nicht jetzt unbedingt Best Case, weil das ist ja definitiv nicht geworden, was wir alle wissen von den Ergebnissen. Aber so, was hast du gedacht, was es vielleicht werden könnte und zu dem, was es dann jetzt geworden ist? Also einmal, du hast schon angekündigt von den Leistungen oder gerade schon als Joke gesagt, du bist nicht so schnell gelaufen. Und eben auch so, was macht man jetzt als Profiathlet mit diesen Platzierungen / Punkten, die du bekommen hast und wie bewertest du diese US-Reise, wenn wir einfach mal sportlich anfangen.
Mhm. Ja, die Entscheidung für die USA fiel schon sehr, sehr früh. Ich glaube, es war schon Mitte letzten Jahres irgendwie gesagt, dass ich das auf jeden Fall mal machen wollte. Ich habe noch nie so einen Saisonstart in den USA hingelegt. Ich war nur zweimal da dreimal wegen 73-Rennen oder der 73-WM im Herbst. Und so ein bisschen US-Markt, so ein bisschen auch sich da messen. Ich wusste, dass es ein starkes Starterfeld wird. Da, wo ich die Entscheidung getroffen habe, wusste ich noch nicht, wie stark es wird. Aber habe damit schon gerechnet. Und ich habe mir trotzdem relativ viel ausgerechnet. Der Winter war gut. Ich wusste, dass ich fit bin. Und eigentlich hat alles so ineinander gegriffen. Wir hatten eine relativ problemlose Reise. Dann war der Start in Oceanside Ende März natürlich sehr früh. Normalerweise die letzten 5, 6 Jahre habe ich 3 Trainingslager im Körper gehabt, bevor ich das erste Rennen gemacht habe. So Ende April, Anfang Mai meistens oder manchmal auch Mitte April. Und jetzt war es halt schon mal einen Monat früher und ich war einmal im Trainingslager vor der USA-Reise. Aber ich war trotzdem irgendwie ja relativ selbstbewusst und bin auch, das hatte ich glaube ich auch sogar gepostet, hatte gesagt, ich war, das habe ich das erste Mal geschafft, so richtig positiv und einfach mit Bock in die USA zu reisen. Und auch alles, was dann vor Ort war, das ist ja auch immer das Gute, wenn du, und daran auch wieder ein Learning für mich selbst, wenn du so eine richtig positive Einstellung hast, dann sind so Probleme auch gar keine Probleme mehr, sondern nur einfach Entscheidungen, die man treffen muss, eine Herausforderung, und dann manövriert man sich so rum. Und dann stand ich an der Startlinie, da war ich gut drauf, hab gedacht, so, jetzt reißen wir hier Hütte ab. Ich habe aber auch nie darüber nachgedacht so richtig, wo du das gesagt hast, über irgendeine Platzierung für Oceanside zum Beispiel. Ich habe mal gesagt, ich will ein geiles Rennen machen, und dafür zählt für mich vorne aus dem Wasser kommen, konzentriert bleiben und dann vor allen Dingen auf dem Rad auch konzentriert bleiben, niemanden wegfahren lassen, jede Attacke mitgehen und einfach aggressiv und von vorne zu racen. Und dann habe ich mir schon ausgemalt, weil ich jetzt gerade im Winter für meine Verhältnisse relativ viel gelaufen bin und auch Fortschritte gemacht habe und auch schnell laufen konnte. Ich hatte bis zur USA-Reise schon mehr schnelle Läufe im Körper als die letzten beiden Jahre zusammen. Deshalb war ich da echt guter Dinge und habe aber schon gemerkt, leider, das habe ich aber gut wegignorieren können bis zum Rennen, dass sich irgendwas in meiner Hüfte, Rücken so wie so blockiert angefühlt hat und die Muskulatur dicht war. Und dann bin ich vom Rad gestiegen und das war so, als hätte einer 2 Messer in den unteren Rücken reingerammt und da war nichts mit Laufen. Also das war wie ich. So schlecht hatte ich das, glaube ich, oder so schlimm war das noch nie. Ich hatte oft am Anfang der Saison mal damit zu tun. Ich weiß auch, dass viele andere damit zu tun, wahrscheinlich, ob jetzt Profis oder Age-Grouper, mal mit einem festen unteren Rücken gerade zum Anfang der Saison zu tun haben. Aber ja, das war dann schon sehr frustrierend, weil ich bin dann gefühlt gegen meinen eigenen Körper, gegen meine eigene Muskulatur gelaufen, wenn man das so nennen darf. Und habe natürlich, ich glaube, auf den ersten 10 Kilometern irgendwie auf die schnellsten Jungs, glaube ich, 6, 7 Minuten verloren. Dann habe ich so ein bisschen ins Laufen reingefunden, aber auch nie wirklich. Und da muss ich sagen, da ist mein Kartenhaus, wenn ich ganz ehrlich bin, schon ein bisschen zusammengebrochen. Das, was ich mir so aufgebaut habe und wo ich dann so hart dran gearbeitet habe. Und das war dann nicht ganz so einfach zu verdauen erstmal. Vor allen Dingen so mit dem Gedanken, dann, okay, du bist jetzt hier noch 3 oder 3,5 Wochen in den USA vor dem nächsten Rennen. Und du hast nicht so das gewohnte Umfeld, was ich jetzt in der Rückschau betrachtet, auch merke, okay, das ist halt echt wichtig, dass du so deine Strukturen hast, deine Leute hast, Physios und so weiter, wie wichtig das eigentlich ist, auch das gewohnte Umfeld, auch um sich dann wohlzufühlen und auch in so einem Moment aufgefangen zu werden. Ich hatte das Glück, dass meine Frau mit war, die dann viel aufgefangen hat, aber halt so dieses ganze Physiotherapeutische war dann schwierig. Ich habe versucht, mich da so durchzumanövrieren, habe es aber nie richtig in den Griff bekommen, ehrlicherweise. Und vielleicht dann auch nicht konsequent genug daran gegangen, weil dann ist wieder so dieser Trade-off, Training-Wettkampf. Im Training kriegt man das dann so durchgewurschtelt, aber am Ende ist es das Rennen, wo dann halt diese Spitzenbelastung ist. Und wenn man dann schon im Training so sich durchwurschtelt, dann ist es vielleicht in vielen Fällen, manchmal funktioniert es auch, aber in dem Fall ist es dann halt fast noch schlechter gewesen. In Texas und dann quasi das gleiche Rennen, ne? Vorne dabei gewesen, vorne vom Rad gestiegen, wie in Oceanside auch, und dann ein ähnliches Problem.
In Texas auch von Beginn an, also genauso wie in Oceanside, dass du vom Rad gestiegen bist und gleich gemerkt hast, das wird heute nichts?
Ich in Oceanside merkst du dann halt gut, die Jungs laufen dann mit 3,10 an oder die sind noch schneller angelaufen, ich glaube, die sind 3,05 angelaufen. Und du läufst da 3,40 an, da weißt du, dass du nichts mehr holst. In Texas war das aber so, dass ich bin so dann 3,5, das hat man, ich weiß nicht, ob man das im Stream so gesehen hat, ich bin so die ersten Kilometer 3,45 angelaufen, was eigentlich ein bisschen langsamer war als geplant. Ich wollte 3,40 sauber anlaufen, aber die vorne wurde halt auch richtig gelaufen. Und ich war da noch gar nicht so negativ. Muss ich auch sagen, dass ich echt gedacht habe, okay, ich bleib jetzt ruhig, ich laufe das Tempo, das ist nicht zu langsam, das ist immer noch unter 2,40er Marathon. Ich weiß, dass das schon oft war in einem Ironman, In Rot hatte ich das auch schon zweimal, dass ich die ersten 10 Kilometer defensiv laufen musste. Ich bin dann extra auch einmal stehen geblieben, habe mich ein bisschen aufgedehnt, und weil ich dachte, oft geht das dann auf. Und diesmal ist es aber nicht so, dass man so ab Kilometer 5, 6 merkt, okay, so langsam gibt der Muskel frei. Und dann ab Kilometer 8, 9, 10 macht der Rücken richtig frei, dann kriegst du den Schritt gezogen. Und das hatte ich irgendwie gar nicht, weil es wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen was anderes war. Dass irgendwas einfach nicht richtig stand, irgendwas zu fest war. Und ist natürlich super ärgerlich, aber irgendwie ging der Rücken gar nicht richtig auf. Und das hatte ich noch nicht. Aber es war auch nicht nur Rücken, es war so eine Kombination aus der hinteren Kette, sag ich mal, Rücken, Hamstring, Glutes und Adduktoren noch mit. Und dann kriegst du diesen Schritt vorne nicht hin. Und diese Lockerheit in der Hüfte, die du brauchst, um halt vernünftig laufen zu können. Sonst ist es ja ein Arbeiten gegen den eigenen Körper. Und das war halt so. Und dann ist es natürlich super frustrierend, muss man auch sagen, und super schwer, da den Kopf oben zu halten. Da war ich auch sehr dankbar, dass Björn mit dabei war, der das echt der war ultra positiv die ganze Zeit und hat mich da echt nach vorne gepusht, dass ich da weiterlaufe, weil ich weiß nicht, was ich sonst gemacht hätte, im Rennen zu bleiben. Weil es war trotzdem, auch bei noch 15, 18 Kilometern, das war ja jetzt nicht zu den ganz Jungs ganz vorne, aber es war noch nicht so im Niemandsland. Und dann wurde es aber irgendwann schwierig. Dann kamen halt wahrscheinlich viele Dinge zusammen und dann, ja, war es halt, war ich irgendwann im Niemandsland und dann wurde es ein langer Tag.
Ja, das oberste Ziel war mit Sicherheit die Hawaii-Quali. Und da warst du ja tatsächlich, das ist ja das Absurde daran, dass da warst du ja relativ lange noch in the mix. Also ich habe ja mit Nick auch immer hin und her geschrieben und ich weiß gar nicht, wer nachher den letzten Slot bekommen hat. Aber tatsächlich das, was du angesprochen hast, dieser 3,45er Schnitt, was ja dann auf einen Marathon von 2,39, 2,40 hinausläuft, hätte ja tatsächlich sogar gereicht, um den Quali-Platz zu holen. Und das bist du ja schon oft genug gelaufen.
Ja, ich habe aber tatsächlich nie, sowohl in Oceanside, da ging es ja auch um Quali-Plätze für die 73-WM, als auch in Texas, ich habe nie, auch wir haben nicht ein einziges Mal quasi vorher über irgendwelche Quali-Plätze geredet, weil das war gar nicht so, in meinem Kopf wollte ich das, war das nicht so, ich will jetzt hier eine Quali holen. Ich wollte einfach in einem Weltklasse-Feld ein geiles Rennen machen. Ich wollte mich zeigen, es war auch der Plan, dass ich offensiv race. Und ich wollte einfach ein gutes Rennen machen. Und ich wusste tief in mir, und deswegen habe ich da nie, ich habe es nicht ausgesprochen, ich habe nicht drüber nachgedacht. Ich habe gar nicht über Hawaii-Quali nachgedacht. Weil ich wusste, wenn ich ein gutes Rennen mache, hole ich mir die Quali. Und wenn ich das abrufe, was ich kann, was ich glaube zu können, dann hole ich mir die Quali. Und da, deswegen, das war so abgespeichert, deswegen war es gar kein Thema. Ich wollte einfach ein gutes Rennen machen. Das war mein Ziel. Und dann das zeigen, was ich kann. Und dann auch, wenn man jetzt sagt, okay, hast du auf dem Rad so viel gemacht? Nee, habe ich nicht. Wenn ich mir die Werte angucke, bin ich so um den Dreh und auch schon mehr in einem Ironman gefahren. Natürlich waren die Bedingungen schon nicht so einfach, ne? Und das ist für mich vielleicht auch ein Knackpunkt hinten raus im Marathon gewesen, weiß ich noch nicht so richtig. Das hat man vielleicht nicht gesehen, aber es war schon echt verdammt warm und sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Und da waren auch viele Learnings, was so Trinken und so weiter angeht. Wie viel man wirklich trinken muss, wie viel Flüssigkeit musst du zu dir führen, weil das rächt sich nicht auf dem Rad, das rächt sich auch nicht in den ersten 20 Kilometern beim Laufen, aber dann. Und das kann auch noch eine Rolle gespielt haben auf jeden Fall.
Und wie ist das, die Radstrecke in Texas ist ja jetzt auch wirklich so eine 180 Kilometer Presserstrecke, und wenn Rücken eh so ein klein bisschen der Schwachpunkt bei dir ist, das ist ja das, was immer viele sagen, ist eine einfache Radstrecke. Und ich finde ja tatsächlich aus Trainersicht, dass diese einfachen Radstrecken, wo du 180 Kilometer in Aero-Position bleibst und wirklich zu keinem Zeitpunkt die Aero-Position verlässt, weil du dann sofort einen Aero-Nachteil hast, sind eigentlich die schwersten Radstrecken, die es gibt, weil du halt nicht diese Anstiege hast, wo du kurz mal in Wiegetritt gehen kannst, wo du dann vielleicht auch auf einer Abfahrt mal die Position verlassen kannst, in Baseball-Geste klein macht. Also 180 Kilometer die ganze Zeit Druck aufs Pedal zu halten, ohne irgendwie die Position zu verlassen, ist meiner Meinung nach verdammt hart.
So, Thema Rücken ist es bei mir, ist das irgendwie so komisch, dass die flachen Radstrecken nicht gemacht habe. Zum Beispiel war das auch in Barcelona oder so, die war ja auch sehr flach, dass das eigentlich komischerweise gar nicht mehr für mich problematischer war als ein bergiger Kurs. Warum auch immer.
Ah, okay.
Vielleicht, weil okay. Es, weil, also das ist aus Erfahrung heraus, auch auf der 73-Distanz, dass die ganz flachen Kurse gar nicht für meinen Rücken jetzt speziell, klar, es ist schwieriger auch einfach, du hast die gleiche, ganze Zeit die gleiche Muskelgruppen eher, so auch im Oberschenkel und so weiter, die du benutzt. Aber das war komischerweise, keine Ahnung, aber das war nie so das Problem. Und auch im Rennen, ich sag mal, die 20-Meter-Regel ist gut, ist wichtig. Aber ich hätte mir trotzdem so in beiden Rennen jetzt als aus der Rückschau heraus betrachtet oder in der Rückschau betrachtet, erhofft, dass man dadurch mehr Möglichkeiten hat, auf dem Rad was einen Unterschied zu machen. Ich habe es öfters versucht, vielleicht nicht mit der notwendigen Konsequenz, aber wenn du da, wir sind ja echt schnell gefahren auf dem Rückweg auf dem Highway, es war nicht so windig, aber es war ein bisschen Wind, da bist du halt immer so 52, 53 gefahren. Und der an fünfter Stelle war, der wird auch seine 60, 70, 80 Watt gespart haben. Da wird ein Rollen gewesen sein. Das Einzige ist halt bei den 20 Metern, und das ist halt das, was es dann wieder schwieriger macht für die Gruppen hinten in der Gruppe, ist dieser Ziehharmonika-Effekt, das ist halt nochmal deutlich stärker, weil es einfach länger ist. Und wenn du dann mal in Rot fährst, und da bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das wirklich so enforced wird, weil ich habe mir mal, sobald ich mal, und das ist, wenn du eine Brücke hochfährst oder so, du rollst da rein, ne? Du fährst No Light, dann fährst du, also 20-Meter-Regel, dann hast du alles über 25 Meter, hast du kein Licht vor dir. Dann 25 bis 22 hast du ein orangenes Licht und dann ein blaues und dann ein rotes. Und dass du da mal schnell reinrollst, das passiert. Und dann ist eigentlich gesagt, du musst überholen. Und das ist halt dann 20 Meter oder wenn du dann mehrere überholen musst, das ist halt echt hart, weil du echt Meter machen musst und die Jungs vorne fahren ja auch schnell. Und dann musst du halt wieder 500 Watt pressen für ein, zwei Minuten, um wieder nach vorne zu kommen. Und dann ist auch oft, dass Leute, die das aus Versehen machen, dass auch so ein Tempo in der Gruppe versiegt, dann wird wieder überholt. Und dann ist es schon, ja, so ein ewiges Hin und Her. Und da muss man sich auch, glaube ich, muss man sich ganz genau überlegen, wo man wie fährt. Da ist es halt teilweise, glaube ich, auch gar nicht so schlecht, relativ weit vorne zu fahren, weil du deinen Rhythmus fährst. Auf der anderen Seite, wenn du hinten fährst, sparst du Kraft. Auf der anderen Seite hast du den Ziehharmonika-Effekt immer wieder. Auch einfach nur auf einer Geraden, durch diese Positionswechsel. Und ja, letztlich habe ich mit Chommy geredet nach dem Rennen. Er meinte, war easy. Also für ihn war es nicht hart, das Radfahren.
Aber war das bei beiden Rennen gleich? War das in Oceanside, wo die Strecke jetzt ja ein bisschen anspruchsvoller ist, vom Profil her, anders als in Texas? Oder hast du das bei beiden Rennen so empfunden?
Es war relativ ähnlich tatsächlich. In Oceanside hat es halt die Anstiege und da hat es sich immer nochmal so richtig zusammengeschoben und ganz viele Positionswechsel. Aber es war schon relativ ähnlich. Und da waren die Gruppen sind halt, und man merkt, das Niveau wird, gut, das war, ich glaube, viel besser geht es bald bei beiden Rennen nicht mehr, wer dann noch fehlt. Aber das Niveau ist dann einfach so hoch, du fährst, also es gibt immer einen, der zudrückt. Und und auch alle sind jetzt so gut geworden, was ihr Setup angeht und wie die auf dem Rad sitzen, dass, also jemanden dann abzuhängen aus so einer Gruppe, wenn du nicht jetzt, wie zum Beispiel, ich glaube in Oceanside ist Sam Longdon vorbeigeprescht, das haben wir irgendwie gar nicht mitbekommen, so schnell wäre der wahrscheinlich, aber wenn du jetzt nicht irgendwie dann bereit bist, 5-6 Minuten 450 Watt mindestens mal zu fahren und das auch zu können, dann wird es super schwer, da irgendwas zu machen, weil das Niveau einfach dafür insgesamt zu hoch ist mittlerweile.
Hast du das schon beim Schwimmen gemerkt? Also war da auch ein Unterschied oder würdest du sagen, das Schwimmen ist so wie die Jahre zuvor gewesen?
Ich fand beim Schwimmen, ich habe das erste Mal seit langem in Texas richtig auf die Fresse bekommen. Ich bin echt gut weggekommen. Ich war sogar vor Chommy die ersten 100 Meter. Also wir sind nebeneinander gestartet. Und auf einmal schwimmen von links zwei Jungs einfach über mich drüber. Und das hatte ich auch noch nie. Und dann muss ich erstmal wieder sortieren.
Hast du gesehen, wer das war?
Nee, keine Ahnung. Ich glaube, die waren auf jeden Fall. Chommy. Nee, Chommy war rechts von mir. Die kamen von links. Weil in Texas kam die erste Boje ja nach 100 Metern. Wir waren 82 Starter.
Boah.
Und das Problem war, ich war auch relativ weit links. Und dann auf einmal, ich dachte, ich wäre schon so weit links es geht. Und als der Start erstöhnt ist, waren aber noch 30 Leute links von mir. Aber ich war schon links neben der Boje. Und die mussten dann alle rüber. Und ja, da hatte ich ein bisschen Pech, aber deswegen war ich auch so ein bisschen weiter hinten dann in der Gruppe. Und dann habe ich ein, zwei Mal so angetestet, ob ich da jetzt vorbeischwimmen will, um weiter nach vorne zu kommen. Ich habe immer Jonas Badekappe vor mir gesehen, der hatte nämlich eine gelbe auf. Ich sagte, das ist so viel Invest, was du tätigen musst, um da jetzt so fünf Positionen oder so gut zu machen. Und ich habe gesagt, solange ich den jetzt vor mir sehe, bleibe ich hier. Mhm. Und dann bin ich die ganze Zeit neben Blumi geschwommen. Boah, der hat mir auch einmal ins Gesicht getreten. Dadurch, der hat stabile Hacken. Oh, Alter. Der hatte hier die ganze, eine Woche lang hier so Veilchen unter den Augen. Also er hat es nicht mit Absicht gemacht, aber
du bist einfach zu dicht aufgeschwommen.
Nee, Kaspar davor, die sind alle kreuz und quer geschwommen, die haben die Linie nicht gehalten. Und ja, da muss man sich sortieren, freundlich gesagt. Du weißt, wie das läuft.
Lass mal einmal, du hast gerade gesagt, ganz am Anfang oder schon vor ein paar Minuten, dass du das Ziel hattest, in einfach diesem starken Feld ein gutes Rennen zu machen. Mhm. Und ich hatte mir als Frage vorher aufgeschrieben, ob du auch Texas gestartet wärst, wenn du diese diese Entscheidung für Texas getroffen hättest. Du hast gesagt, die ist schon sehr früh gefallen, wenn du das Feld vorher gekannt hättest. Nach dieser Aussage musst du ja jetzt eigentlich ja sagen. Deswegen ergänze ich die Frage jetzt noch ein bisschen. Du hast gesagt, du hast gar nicht auf eine Hawaii-Quali geschaut und sonst was, sondern hast halt gedacht, okay, wenn ich ein starkes Rennen mache und mein Potenzial abrufe, dann sollte das schon eigentlich mit der Hawaii-Quali hoffentlich auch klappen. Jetzt hast du aber gerade einmal schon gesagt, das Feld war super stark, das wissen wir alle. Und du hast gesagt, du machst gar keinen Unterschied mehr beim Radfahren und auch beim Schwimmen sind alle super stark geworden. Das heißt, wenn du irgendwie da einen Unterschied machen willst, musst du 450 Watt fahren, hast du gerade gesagt. Das ist ja fürs Laufen dann auch nicht gerade förderlich. Das heißt, in solchen Feldern, selbst wenn du ein starkes Rennen machst, macht das außerhalb von Hawaii für dich als Profi Sinn, in so Rennen zu starten? Jetzt mal rein betrachtet, nicht jetzt von dem Aspekt, ich will die Besten der Welt racen, sondern am Ende musst du ja auch eine gute Saison haben. Du musst Sponsoren glücklich machen, du musst irgendwie auch für dich gute Ergebnisse einfahren, um irgendwie auch motiviert zu bleiben, um Momentum aufrechtzuerhalten. Wie würdest du das jetzt einordnen, so nachher?
Das ist eine gute Frage. Ich habe, als ich in die USA hingeflogen bin, war ich so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, ja, ich will hier trotzdem racen. Ich traue mir dazu, ganz relativ weit vorne reinzukommen. Natürlich machen wir uns nichts vor. Ich weiß, dass ich aktuell keine 1:06, 1:07 im Halbmarathon laufen kann. Und ich weiß auch, dass ich keine 2:30 im Marathon laufen kann aktuell. Weiß auch nicht, ob ich das jemals kann. Aber ich weiß, dass ich in allen Disziplinen ein gutes Rennen machen kann. Und ich war eigentlich so selbstbewusst, dass ich gesagt habe, an einem guten Tag laufe ich eine 1:10. Ich bin auch schon oft eine 1:10 im Halbmarathon gelaufen. Und ich wusste auch im Marathon, dass ich, wenn ich es hinkriege und ich habe Fortschritte im Laufen gemacht, dass ich zumindest 2:40 oder sag ich mal bis 2:38, 2:37 an einem guten Tag laufen kann. Und da habe ich gesagt, okay, und das hat auch Björn gesagt, das ist früh im Jahr, das müssen alle auch erstmal laufen, was sie laufen wollen und können. Und deswegen war ich da schon so guter Ding, dass ich gesagt habe, wenn ich das abrufen kann, dann bin ich weit vorne. Und wenn wir uns jetzt die Ergebnisse angucken, jetzt nehmen wir mal Oceanside außen vor. Gut, da hättest du die 1:10 bringen müssen für einen, ist ja Jonas gelaufen, ist Sechster geworden, so. Und wenn wir jetzt nach Texas schauen, Rudi ist Fünfter geworden, läuft 2:40, so. Da würde ich sagen, mit Rudi habe ich schon so viele Rennen gemacht und so viele enge Rennen und wir haben uns so oft gebettelt, da habe ich gesagt, das wäre so realistisch gewesen, wenn alles gepasst hätte. Ist natürlich immer jetzt im Nachhinein super einfach zu sagen, hätte, wäre, wenn und aber. Aber das wäre auch ein Ziel gewesen, glaube ich, was noch realistisch hätte sein können. Ganz viele Konjunktive hier. Aber ja, letztlich hat es nicht so gepasst. Aber deswegen denke ich auch, es ist klar in der absoluten Spitze, was Blumi da abgerissen hat, was Kaspar, Martin und auch was Vince da gelaufen sind hinten drauf, das war schon brutal, das war echt brutal, weil das hat man ja vielleicht auch im Livestream nicht so gesehen, weil es war bewölkt, aber es war halt echt warm auch, ne, wir hatten trotzdem 29 Grad und es war arsch viel Luftfeuchtigkeit, weil es dann auch immer mal wieder so die Tendenz war, dass es geregnet hat und das muss man da auch erstmal aufs Parkett bügeln und ja, dann hätte ich jetzt auch gesagt, gut, der Gedanke kam natürlich, als ich dann die Südafrika-Startliste zum Beispiel gesehen habe, habe ich mit Jonas Hoffmann, mit dem ich unterwegs war, schon ein paar Mal drüber diskutiert, dass es natürlich ein vermeintlich einfacheres Rennen in Südafrika geworden wäre, wobei es ein ganz anderes Rennen geworden wäre, weil da hast du diese Gruppendynamik auf jeden Fall nicht so gehabt. Da war so ein bisschen jeder für sich, schätze ich, und war ja auch, hat das Rennen ja auch dann letztlich gezeigt. Und wir hatten halt diese Gruppendynamik, die unvermeidbar ist, wenn du so viele starke Leute in den Topf wirfst. Und natürlich kam der Gedanke, was muss ich nicht drum rumreden, und habe gesagt, shit, das wäre so. Aber da war aber auch bei mir im Kopf schon, da hatte ich die Probleme. Da war das Rennen in Oceanside, was nicht gut lief. Und da sieht man wieder dran, was dann der Kopf ausmacht. Ne? Das Selbstvertrauen kann ich nicht jetzt irgendwie sagen, das war noch da. Ich habe schon ganz schön gestruggelt, klar. Und schaffe ich das? Bin ich gut genug? Kriege ich das hin? Kann ich den Lauf bringen? Hält mein Rücken? Hält der Körper? So, die ganzen Gedanken kamen dann. Und muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Zeit zwischen Oceanside und Texas war nicht einfach. Und das meine ich jetzt im Kopf, ne? Und das ist so, man hadert und versucht es irgendwie hinzukriegen, versucht seinen Kopf oben zu halten, aber so diese positive Grundstimmung, mit der ich in die USA geflogen bin, da habe ich schon richtig zu tun gehabt, da den Kopf oben zu halten.
Ja, kann ich absolut nachvollziehen. Also das ist ja auch, also wenn du klar mit Oceanside einsteigst und dann so ein, nicht das Rennen hast, was du dir vorgestellt hast, und vorher war alles super gut, dass man da anfängt irgendwie zu zweifeln, vor allem wenn man dann parallel dann eben die Startliste Südafrika sieht und überlegt, ah Mist, das wäre vielleicht vermeintlich einfacher gewesen. Aber das ist ja genau dieser spannende Punkt, wo ich auch ein bisschen drauf hin wollte. Und ich glaube, du kannst das gerade für uns alle mal perfekt einordnen, weil du jetzt genau in dieser Situation irgendwie bist. Du hast einmal A, diese Pro Series, wo man Punkte sammeln kann, am Ende es auch ein gutes Preisgeld gibt, wo man sich auch als Profiathlet zeigen kann. Es gibt ja nicht nur ein Gesamtergebnis, sondern auch irgendwie, wenn du vorne schwimmst und Rad fährst und im Livestream bist, der die ganze Zeit drauf ist. Südafrika gab es keinen Livestream, da hast du keine große Media-Coverage oder sonst irgendwas gehabt. Das heißt, in Südafrika hättest du dann den Druck gehabt, okay, ich muss irgendwie gewinnen oder also am besten gewinnen oder Minimum Podium machen, um überhaupt irgendwie Media-Coverage für meine Sponsoren zu bekommen. Also wie viel zählt sowas? Oder zählt am Ende doch nur dieses Top-Ergebnis? Und dann als zweite Frage obendrauf, ist es vielleicht wirklich so, dass als Profi-Triathlet, wenn du jetzt sagst, ich bin nicht auf dem Level, wo jetzt Blumi, Martin van Riel, Vincent Louis, jetzt um die zu nennen, die du gerade aus Texas genannt hast, wenn ich da um die Top 5 fighten kann, schon wenn ich die Startliste angucke, dass ich dann bis auf Hawaii oder vielleicht Challenge Rot, was in Deutschland für einen deutschen Athleten ein super wichtiges Rennen ist, oder Ironman Frankfurt oder sonst was auf ein anderes Rennen ausweiche, um irgendwie mein Ding zu machen und dann halt sagen, okay, dieses krasse Starterfeld, das suche ich mir im Optimalfall dann irgendwie auf Hawaii, hab da diesen einen Shot, so wie es eigentlich klassisch früher war. So, du racest etwas schwächere Rennen, machst ein gutes Ergebnis, holst dir eine Quali, weil die Felder waren noch nicht so dicht und es gab diese Serie noch nicht, dadurch hat sich alles so ein bisschen besser verteilt, sage ich jetzt mal. Du hattest nicht so diese absoluten krassen Felder outside of Hawaii. Und dann machst du halt in Hawaii, gibst dein Bestes und hast vielleicht schon eine gute Saison, gehst mit einem guten Mindset dahin. Weil ich kann mir halt auch vorstellen, für dich ist super schwer, was mache ich jetzt? Also du hast gerade angesprochen, das Mindset geht schon in diese Richtung. Weiß ganz viel, ich lasse dich jetzt erstmal deine Gedanken dazu loswerden. Aber ich finde ja diese Gedankengänge, ich versuche das immer nachzuvollziehen, aber ich kann mich da sehr schwer dann am Ende reinversetzen. Und ich glaube, es geht vielen so.
Ich glaube, so eins der größten Learnings vorab ist halt, wir haben April gehabt, Ende März, Mitte April für das Rennen. Und was ich einfach gemerkt habe, ist, da hatte ich auch mit Fred irgendwann letztens drüber gesprochen, es ist einfach fucking April. Und ich bin halt auch, das habe ich auch gemerkt, klar, das Training lief, aber es fehlt halt auch noch eine ganze Menge Training, vor allen Dingen auch TT-spezifisches Training und so weiter. Und da hat man gemerkt, ja, wahrscheinlich fehlt einfach auch noch eine ganze Spur Fitness, weil man plant ja eigentlich so, noch gerade als mitteleuropäischer Athlet oder als deutscher Athlet, hat man ja gesagt, okay, du willst eigentlich im Oktober peaken und du willst im Juli peaken. So, und da fehlt halt einfach auch noch einiges. Ne? Und das war auf jeden Fall eins der großen Learnings, die ich jetzt aus der USA-Reise mitnehme, dass auch einfach vom Fitnesszustand her und gerade so alles, was das Rennspezifische angeht, echt noch wahrscheinlich einiges gefehlt hat, weil dieses im Training ist immer eine Sache, ne? Im Training, wie bist du, wie fit bist du, aber vor allen Dingen dieses für den Ironman, für mich ist es immer, ich merke das in den Einheiten total immer, wenn ich so richtig ökonomisiert bin, das heißt, ich laufe irgendwie dann Einheiten in Ironman-Pace und ich merke so, okay, das macht mir gar nichts mehr aus und du merkst es ja auch ein Stück weit, wenn man dann irgendwie ein bisschen erfahrener ist, das Tempo, ich haue gerade hier nicht viel Körner raus. Und den Zustand zum Beispiel, den hatte ich jetzt im Training noch nicht. Ich konnte zwar relativ schnell Intervalle laufen und so weiter, oder auf dem Rad gut fahren, aber das, ich glaube, diese, für mich persönlich, diese Ökonomisierung und so weiter, wahrscheinlich ist sie doch deutlich wichtiger, als ich dann dachte, vor einem Rennen, vor einem Ironman-Rennen, und dann ist es halt dafür, in den Weltklasse-Feld reinzuspringen, und dann ist es vielleicht dann nicht das Schlauste, was man machen kann, aber das habe ich halt auch noch nicht gemacht, deshalb wusste ich es nicht. Und dann auf der anderen Seite ist es auch ganz klar, und das ist vielleicht, wo ich diese ganzen, sag ich mal, negativen Gedanken aus der USA mitgebracht habe und die große Enttäuschung auch auf jeden Fall, was auch alles jetzt ein bisschen schwieriger gemacht hat für mich, da mich wieder rauszuziehen. Wenn du jetzt ein Rennen machst, das vielleicht nicht top besetzt ist, wobei du musst auch das Rennen in Südafrika war nicht schlecht besetzt, es wird keine schlecht besetzten Rennen mehr geben, gefühlt. Aber wenn du da ein Rennen machst, ein gutes Rennen machst, vielleicht nicht mit den allerbesten der Welt oder mit der Dichte, und da aber mit einem guten Gefühl rausgehst oder sagst, du machst ein Podium, du gewinnst das Ding, das gibt dir so viel Rückenwind fürs Training und für die Saison, da würde ich auf jeden Fall jetzt in der Rückschau sagen, ja, machen, weil scheiß auf irgendwelche Serien, du musst auch in der Pro-Series erstmal drei Ironmans, dabei die Weltmeisterschaft muss dann eigentlich mit drin sein, und zwei gute 70-3s machen, das musst du erstmal bringen, und dann, wenn man das jetzt monetär sieht, weil du es angesprochen hast, musst du mindestens mal, sechster, siebter, achter werden, damit es sich lohnt, überhaupt das zu machen. Und dafür muss echt viel zusammengehören. Also ich wollte es dieses Jahr machen, ich mache es dieses Jahr wahrscheinlich auch, einfach, weil ich gesagt habe, ich habe da mal Bock drauf. Mhm. Aber vielleicht jetzt werde ich dir am Ende des Jahres sagen, vielleicht bin ich eigentlich der Typ dafür, sondern möchte mich auf wenige große Rennen fokussieren. Das hat die letzten zwei Jahre eigentlich auch sehr gut oder mitunter gut funktioniert, und solche Rennen, die Selbstvertrauen bringen, wo man vielleicht auch dann vorne mitspielt, das macht auch einfach viel mehr Spaß, was soll ich sagen, ne?
Ja, das ist absolut nachvollziehbar, also.
Und deswegen würde ich jetzt sagen, vielleicht ist es auch, weil es so gerade so frisch ist, ne, vielleicht würde ich dir nach einem Rennen, wenn ich jetzt vorne gewesen wäre, was ganz anderes sagen, es ist das Geilste überhaupt mit den Großen zu racen, wenn du dabei bist, natürlich. Und wenn du dann Fünfter wirst, Sechster, Siebter, Achter, vielleicht ist das auch nochmal was anderes, ne? Und trotzdem, wo du das mit den Sponsoren angesprochen hast, wenn ich jetzt Fünfter in Texas werde, natürlich ist das ein mega starkes Ergebnis, aber meine Sponsoren interessiert Platz 3, 2 und 1. So, ich verdiene dann trotzdem nicht wirklich Geld und gehe mit einem Minus aus der Reise raus. Klar kriegst du einen Schulterklopfer nach dem Rennen, die Leute nehmen das wahr, dass du was Gutes gemacht hast. Aber letztlich machst du ja Rennen, um die zu gewinnen oder aufs Podium zu kommen. Und von dem Gesichtspunkt her hätte es natürlich mehr Sinn gemacht, ein Rennen zu machen, wo man das vielleicht realistischer schaffen kann.
Das ist nochmal einmal ganz kurz da eingehakt. Kosten-Nutzen-Verhältnis von dieser US-Reise jetzt. Weil, also das ist ja auch das, wie viele Profis auch aus Europa sind dahin geflogen. Auch welche, die vielleicht auf dem Papier, sagen wir es mal, Schomburg oder sonst was, noch eine größere Chance gehabt haben, aber auch ein Jonas Hoffmann, der vielleicht auch eine, vielleicht noch auf dem Papier rein betrachtet, eine kleinere Chance gehabt hat, als du jetzt das, allein diese Kosten dieser Reise wieder reinzubekommen. Und du hast angesprochen, ich weiß natürlich jetzt nicht von allen Athleten irgendwie die Verträge, aber bei den meisten, mit denen ich spreche und die ich kenne, ist es halt, was du gesagt hast, Prämien gibt es halt so für 1 bis 3, im Worst Case sogar nur für 1. Und wenn du da jetzt guckst, okay, so eine Südafrika-Reise wird natürlich viel weniger kosten, oder irgendwo dann europäisch zu racen und da den Saisoneinstieg später zu machen, und du hast gesagt, so das Training hier durchzuziehen und zu pieken im Juli und dann im Optimalfall im Oktober. Also wenn du es rein von diesem Punkt jetzt mal betrachtest und nicht diesem, ich will die Besten der Welt racen, ich glaube, beim Finanzamt würde man sowas dann als Liebhaberei bezeichnen, wenn es nur Ausgaben sind, um irgendwie ein persönliches Ziel zu verfolgen, aber businessmäßig es keinen Sinn macht. Und das ist ja sowas, was man auch, glaube ich, immer schnell vergisst. So Sport ist irgendwie, Profisportler machen ja am Ende das, was sie lieben. Und so dieser Beruf ist eine krasse Passion, anders geht's halt einfach nicht. Und natürlich will man die Besten der Welt racen, aber ihr müsst ja auch alle als Profiathleten am Ende gucken, was bleibt im Portemonnaie über. Und ich glaube, also das finde ich auch so eine super interessante Geschichte, weil da so wenig drüber gesprochen wird oder man so wenig Insights hat. Und alle, die mal geguckt haben, was Flüge, Unterkünfte, allein Lebensmittelpreise in den USA kosten. Also ich würde jetzt einfach mal, ohne die genauen Zahlen bei dir zu kennen, schätzen, unter 10.000 bist du da nicht nach Hause gekommen.
Nein. Ich kann es noch nicht genau beziffern.
Traust du dich, es auszurechnen?
Ich habe es mir nicht getraut auszurechnen. Ich will es auch eigentlich noch mal ein bisschen wegschieben. Das ist halt so die Schwierigkeit, und ich finde, Liebhaberei ist ja fast, ist ja eigentlich ein ganz, ganz cooles Wort. Auf der einen Seite, ja, man möchte das alles machen, aber letztlich, ich verdiene damit mein Geld. Ich muss damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Und ich bin 31 Jahre alt, ich kann jetzt nicht sagen, irgendwie zu meinen Eltern gehen, die könnten das sowieso nicht stemmen, aber das war vielleicht auch bei mir, ich musste relativ früh auf eigenen Beinen stehen. Ich habe sehr viele Geschwister. Und da war so, okay, entweder du verdienst dein Geld damit und kannst dein Leben darüber finanzieren oder eben nicht, dann gehe ich halt arbeiten, ne? Dafür habe ich studiert und so weiter. Und ich glaube auch, dass dieser, in Anführungsstrichen, Druck vielleicht auch ein Schlüssel zu einem Erfolg war teilweise. Aber deswegen habe ich das auch oft so mich gefragt, wie viele Profiathleten das machen, weil die ja wie ich jedes Jahr dann USA-Reise, da Höhentrainingslager, da, das. Ich dachte, das kann ich mir einfach gar nicht leisten. Und jetzt hatte ich gesagt, okay, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Ich mache das. Ich denke, dass ich, was auch immer zusammenläuft, vielleicht war ich auch ein bisschen naiv, da trotzdem weit vorne rauskomme. Aber jetzt in der Rückschau muss ich sagen, da habe ich schon das richtig, richtig, für mich richtig, richtig viel Geld geflossen. Und du musst halt sagen, du willst ja Geld mit dem Sport verdienen. Jetzt ist erstmal, wenn du die Bilanzsumme dir anguckst, ein dickes Minus da, ne? Und natürlich machst du es nicht nur fürs Geld. Es gibt 1000 Punkte, die du da an Erfahrung sammelst und gute Rennen machst, dich zeigst, was auch immer. Aber wenn man das jetzt mal hart runterbricht und sich dann anschaut, okay, du musst damit deinen Lebensunterhalt finanzieren und hast erstmal im ersten Moment, wenn man es ganz hart sieht, ziemlich viel Geld ausgegeben und nichts eingenommen. Und ja, das ist auch ein Punkt, ne? Da denkst du ja auch danach. Es ist auch so ein gewisser Struggle, der damit einhergeht.
Wenn wir das jetzt mal so objektiv betrachten, weil ich finde tatsächlich, dass sich da so ein paar Sachen vermischen, und Nick hat das eigentlich ganz gut beschrieben. Ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie in Klassen einteilen, aber ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, Nicky Boy, den Kommentar unter dem letzten Podcast mit Fred, wo einer ziemlich hart geschrieben hat, so von wegen, naja, Weltspitze, da ist halt Fred einfach noch ganz, ganz weit von entfernt und da fehlt ihm halt einfach die Geschwindigkeit. Ich glaube, ich weiß, wie er es gemeint hat, und da will ich gleich auch nochmal Jan fragen, wie er das sieht, weil wenn man sich jetzt mal die Top 4 anguckt in Oceanside, sind das alles die Athleten, die auch auf der Kurzdistanz absolute Weltspitze waren, und das warst du nicht, das war Fred, was jetzt die Kurzdistanz anbelangt. Nicht Jonas war's, Jonas ist dabei, also da muss man schon noch irgendwann noch mal fragen nachher im Podcast, ist jetzt die Weltspitze auf der Kurzdistanz, auf der Langdistanz angekommen? Das heißt, dass die Athleten, die ein unheimliches Talent haben, die unheimlich hart arbeiten können, die auch sponsorenmäßig, das habt ihr euch erarbeitet, gute Möglichkeit haben, haben sie überhaupt noch die Chance, gegen diese Jungs anzutreten? Ich meine, ich habe eine andere Frage im Hinterkopf gehabt, aber die können wir dann hinten anstellen. Ist das was, wo du dich hinsetzt und denkst, scheiße, kann ich da überhaupt noch mitmischen? Weil jetzt halt einfach diese Vincent Louis, Martin van Riels, Jelle Gehns hat es jetzt nicht geschafft. Das ist irgendwie auch ganz spannend. Also sage ich überspitzt, hat es nicht geschafft, weil er nicht ins Ziel gekommen ist. Der hat wahnsinnig lange vorne mitgemischt und ist vielleicht auch ein bisschen zu aggressiv angelaufen. Aber ist die Zeit, dass man ist als nicht-olympionike Kaderathlet auf der Langdistanz vorne mit dabei war, ist die Zeit vorbei?
Kurze Werbung.
Und der zweite Presenter, Kurex, hier wieder dabei. Und Nils, ich muss es dir gestehen, auf Mallorca, ich war nicht laufen. Ich hatte Laufsachen dabei, sogar drei Outfits, aber ich habe es nicht geschafft zu laufen. Ja, Schande über mein Haupt. Jetzt für Rot muss ich das unbedingt ändern. Du hast mir gesagt, ich muss auf 50 Kilometer kommen. Das heißt, ich kann nichts anderes machen, als die Sohlen wieder in meine Laufschuhe zu packen, weil ich brauche jetzt jeden Support, den ich irgendwie kriegen kann, um da auf die Laufkilometer zu kommen.
Ich bin ja großer Fan von den Run Pro auch, damit du die halt einfach, ja, ich sag's immer, zusätzliche Kilometer erkaufst du dir. Das ist ja so, dass der Motor bei dir recht groß ist, die Karosserie ist bei dir gerade sehr anfällig, da musst du jetzt echt aufpassen, lauf jetzt nicht 5-mal pro Woche, sondern starte mit 3 Läufen pro Woche, und auch volumenmäßig würde ich jetzt nicht gleich wieder mit dem 20er einsteigen. Aber bei den Läufen, die halt so ein bisschen länger sind oder die dich an die Grenze bringen, würde ich definitiv die Run Pro reinmachen, weil du halt einfach nochmal so einen zusätzlichen Dämpfer drin hast. Es ist halt einfach ein Riesenunterschied, ob ich die normale Sohle laufe oder die Insole von Curex, nehmt die normale Sohle raus, legt die Run Pro von Curex rein und dann werdet ihr merken, dass ihr ein viel, viel besseres Laufgefühl habt, dass ihr halt einfach nicht ganz so müde seid, dass die ganze Stützmuskulatur nicht so genutzt wird. Ich würde es jetzt nicht permanent machen. Ich persönlich bin immer so bei den Zwischenläufen bin ich sie immer gerannt, so einen lockeren Zehner oder dann halt, wenn die Strides danach auf dem Programm sind, das sind so Läufe, die ich sehr gerne mit den Curex-Sohlen gemacht habe oder halt auch gerade bei den Longruns, das würde ich dir jetzt auf jeden Fall empfehlen, gerade auch mit deiner Verletzungshistorie, mit dem Fußgelenk, mit dem Sprunggelenk, ist das auch so, dass du da halt auch einen zusätzlichen Support hast. Also alle, die bei euch orthopädisch Probleme haben, die wissen, sie haben Knieprobleme, Sprunggelenksprobleme, Achillessehnenprobleme, sollten die Curex mal ausprobieren, weil sie halt eben nicht so massiv ist wie eine orthopädische Einlegesohle, sondern man merkt sie eigentlich wirklich gar nicht. Und das ist das Positive daran, dass man trotzdem mehr Stütze hat und halt ja mehr Kilometer laufen kann und dadurch dann am Race Day schneller ist.
So sieht's aus. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Bike Pro. Die hatte ich natürlich die ganze Zeit auch drin beim Mallorca 312 und beim Trainingslager. Und das ist einfach die beste Radsohle, die es für uns gibt da draußen. Also checkt das aus und mit dem Code PushingLimits10. PushingLimits groß geschrieben, bekommt ihr nochmal 10% Rabatt und das Ganze auf curex.de/pushinglimits oder alle Infos in den Shownotes und jetzt hier rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Das will ich nicht sagen. Ich glaube, Texas ist jetzt halt auch ein Kurs, wie du da angesprochen hast, 180 Kilometer flach. Das ist, das hatte Jonas Hoffmann mir vor dem Rennen gesagt, das ist der Ironman, wo das Laufen am wichtigsten ist, statistisch gesehen. Also, das war eine Gruppendynamik, die sind, du bist sie nicht los, niemanden losgeworden, du konntest auf dem Rad gar keinen Unterschied machen, gefühlt. Und ich glaube, das hat schon auch viel damit eingespielt. Klar, die Jungs können schnell laufen, die haben die Unterdistanzleistung. Die können alle, die da vorne waren, können deutlich unter 30, wahrscheinlich auch unter 29 Minuten auf 10 Kilometer laufen. Das können sowohl Fred als auch ich, kann ich mit einschließen, nicht. Und ich würde das aber nicht so abtun, dass man sagt, okay, sonst bräuchte ich hier nicht sitzen und das Ganze noch machen, ne? Dass das so einfach ist. Ich glaube, dass es vielleicht jetzt gerade so ein großer Schwall gekommen ist. Es war ein nacholympisches Jahr, letztes Jahr. Jetzt sind die Jungs auch wirklich da etabliert auf der Distanz, haben sich weiterentwickelt. Und da muss man dann vielleicht auch uns die Chance geben oder sagen, okay, wir müssen uns auch weiterentwickeln und schauen, dass wir das wieder zusammenkriegen. Und vielleicht sind das dann auch mal Sachen oder Entscheidungen, die getroffen werden, die jetzt nicht 100% richtig sind, aber vielleicht sich auf lange Sicht auszahlen, ne? Dass man Sachen in Rennen macht oder Sachen riskiert und auch riskieren muss, dass halt Sachen dann auch schief gehen, im Training Sachen riskiert, wie Fred gesagt hat, zum Beispiel auch im Podcast, dann macht der Heat und Höhe und es war das zu viel, weil der Druck einfach, und das muss man schon sagen, der Druck ist halt, der wird nicht kleiner und da geht man Risiken ein, da fliegt man in die USA und will sich mit denen messen im April, wenn man vielleicht noch nicht ready ist, da macht man im Training andere Sachen, sagt, okay, jetzt muss ich doch auch, weil gefühlt alle das machen, einen krassen Koppel aufziehen, was vielleicht, Und dann macht man vielleicht Sachen und ist nicht so 100% bei sich und macht dann Fehler, weil der Druck halt oder gefühlt da ist. Und das ist natürlich von außen immer einfach gesagt, aber kann sich jeder sicher sein, dass sehr, sehr viele Gedanken darum sich drehen und dass auch mitunter nicht einfach ist, damit umzugehen. Aber ich bin der Meinung, ich bin da auch sehr sicher, dass man das auch schafft und dass man auch in die Region vorprescht, aber dass man halt seine Hausaufgaben machen muss und schauen muss, dass man da rankommt. Und das ist jetzt auch nicht, wenn man sich die Leistung anguckt, klar, das war jetzt ein starker Lauf, aber ich bin trotzdem sehr, sehr sicher, dass das nicht sich immer so darstellen wird.
Und das ist der Punkt, den ich bin nur kurz dazu, ist ja auch, dass Nils hat es ja ganz provokant gesagt, so ist die Zeit vorbei natürlich, aber die Antwort war jetzt mega gut von dir. Ich meine, wir müssen ja auch so Leute noch im Auge behalten, wie Magnus Ditlev, der wieder fit ist, Sam Laidlow, die auch auf der Kurzdistanz jetzt nicht Weltklasse waren, aber trotzdem da vorne, Sam Laidlow hat es in Valencia gerade wieder gezeigt, wo er die deutschen Kurzdistanzler, die sehr starken, denen nochmal gezeigt hat, wie man Fahrrad fährt und dann gar nicht so schnell laufen musste.
Das war das erste 73-Rennen, was er gewonnen hat. Einmal ganz kurz anmerken.
Oh, stimmt, krass.
Was auch in diese Bewertung mit reinziehen muss. Du musst.
Nee, das war nicht das erste. Das war das erste Ironman 70.3-Rennen.
Ironman. Ja, ja,
das war. Der hat ja sogar schon T100 gewonnen.
Ja. Ich meinte 73, aber ich habe ja gesagt 73.
Ja.
Also deswegen, das muss man halt auch mal sehen. Also das ist halt auch ganz interessant, weil du das eben gesagt hast, Nick.
Ja, ja, da also, kommen wir sofort noch drauf. Ich will nur eben den einen Gedanken, weil er so gut dazu passt, jetzt noch abschließen. Mhm. Ich fand es gerade ganz geil, auch von Stradis Antwort, wo ich noch gesagt habe, Liebhaberei, wo du dann aber in deiner Antwort eigentlich sofort zu was viel Positiverem und Besserem gekommen bist. Und das finde ich geil, das so zu sehen als Mindset. Das wollte ich nur eben noch anbringen. Und zwar hast du es umschrieben, aber ich habe direkt bei mir im Kopf gehabt, okay, wo er gerade von redet, das ist nicht jetzt irgendwie, ich mache das mal, guck mir das an und ziehe meine Learnings raus, sondern ich würde es so für dich auf der Company-Ebene eher als Investment beschreiben. Also nicht als Liebhaberei, sondern auch als Investment, so einen Schritt mal zu wagen, ein Risiko einzugehen, musst du als Unternehmer auch. Und dann geht es mal gut, mal schlecht, aber du hast ja auch so viele Learnings, die du jetzt rausgezogen hast, was du gesagt hast, einmal natürlich sportlich, dass man sich noch besser angucken muss, okay, was sind das für Rennen? Du hast selber gesagt, Texas, okay, da war klar, man muss 2,35 oder schneller laufen, um hier ganz vorne zu sein. Das kann natürlich, ist ein großes Learning, das in die Rennauswahl einfließen zu lassen. Was kann ich denn? Was muss ich hier? Und passt das Rennen für mich? Und natürlich auch dann einfach noch so diese ganzen Punkte, die du jetzt beschrieben hast. Ich muss dann vorher eine größere Base aufbauen. Ich muss da konkurrenzfähig sein. Es ist nicht so, dass, was dann Björn gesagt hat am Anfang, ja, die anderen müssen es auch mal bringen. Ich glaube, das haben die meisten gezeigt, dass wenn sie dann in so einem Feld an der Startlinie stehen, dass sie dann ihre Leistungen auch bringen, dass das auch vorbei ist, dieses, dass jemand mit einer 80-90% Fitness an der Startlinie steht. Also, dass das auch nicht mehr so was ist, wo man drauf hoffen darf. Und da ist ja auch ganz, ganz viel drin für die Zukunft. Und ich bin echt gespannt, wie sich das entwickelt, weil die Pro Series ist ja, wir haben öfter übersprungen, auch noch nicht so alt. Und es ist ja noch nicht so, dass sich jeder Athlet für sich den perfekten Leitfaden hat, wie gehe ich jetzt damit um und den Masterplan irgendwie fertig hat. Das wollte ich nur noch mal eben als Gedanken anbringen, dass ich das ganz geil fand, dass du das eher wie ein Investment beschrieben hast jetzt. Und dann kann man es, glaube ich, auch besser als Ausgabe abhaken, weil es sich im Kopf als wenn es eine Lieferberei ist.
Ja, und ich finde auch tatsächlich, also man muss ja auch mal sehen, in welchem Bereich du dich bewegst. Ich meine, du bist, das darf man auch nicht vergessen, Dritter bei der 73 WM geworden. Du hast Schwimmfähigkeiten, dass du mit im Training relativ wenig Aufwand, safe vorne aus dem Wasser rauskommst. Also du bist immer vorne mit dabei. Selbst wenn du einen auf den Kopf bekommst, bist du in so einem Feld vorne mit dabei. Du bist auf dem Rad definitiv einer der Stärksten. Also du kannst Akzente setzen. Jetzt mit der 29-Meter-Regelung hätte man auch ein bisschen gehofft vielleicht, dass es einfacher wird, auch wegzufahren. Das heißt, du kannst deine Stärke ausspielen. Und da ist dann natürlich schon irgendwie dieses Bild auch im Kopf, dass du dann vielleicht auch nicht nur mit der großen Gruppe vom Rad steigst, sondern womöglich sogar 4-5 Minuten vor dieser großen Gruppe. Und wenn du dann im Laufen das abrufst, was du dir im Winter erarbeitet hast, und du hast es gesagt, du hast intensive Einheiten machen können, du hast umfangstechnisch so viel gemacht, wie du in den letzten Wintern davor nicht gemacht hast. Das heißt, da ist dann natürlich auch die Hoffnung zu sagen, naja, vielleicht laufe ich eine 2,36, 37, 38. Wenn die anderen Leute dann 5 Minuten aufholen müssen, dann bist du vorne mit dabei. Also ich finde, das ist jetzt ja auch keine, das ist ja jetzt auch nicht absurd. Das ist ja eine Herangehensweise, die völlig legitim ist und wo keiner sagen würde, warte mal ganz kurz, Strati, das ist jetzt aber Liebhaberei. Das ist ganz klar, dass du in dem Feld außer Spesen nichts gewesen nach Hause fliegst. So, also insofern finde ich, ist es auch durchaus legitim, diesen Ansatz zu gehen, weil man natürlich auch im positiven Sinne, wenn wir jetzt mal Jonas Schomburg beispielsweise angucken, der auch auf die Mütze bekommen hat für seine Verhältnisse. Also er hat sich natürlich auch anders erhofft. Aber ich glaube, für Kona ist es wahrscheinlich sehr gut gewesen für ihn, weil er jetzt auch sieht, okay, vielleicht muss ich das einfach so machen, wie ein Kaspar Stornes es gemacht hat, wie ein Vincent Lewis es gemacht hat, wie es ein Stück weit tatsächlich ja sogar Martin van Riel gemacht hat, dass er halt die ersten, also die Jungs, die ersten 10 Kilometer vorne waren, die waren am Ende nicht vorne. Also und so wird es ja in Kona dann vielleicht auch sein. Also man kann da ja auch ein positives Learning aus diesem Topfeld sammeln. Also insofern würde ich das auch jetzt gar nicht als Failure bezeichnen, sondern die Frage ist ja jetzt, was macht man damit? Was ist da so bei dir, wenn du das jetzt betrachtest? Klar, du hast jetzt wahnsinnig viele Ausgaben gehabt, aber du hast ja ein unheimliches Learning gehabt. Was willst du verändern, um in Hawaii vorne mit dabei zu sein?
Erstmal muss ich auf Hawaii dabei sein.
Erstmal musst du die Quali holen. Aber das hast du ja gerade ganz selbstbewusst gesagt. Wenn du das Rennen ablieferst, was du drauf hast, dann bist du qualifiziert.
Da bin ich mir sehr sicher. Ich habe extrem viele Sachen aus dem Rennen, glaube ich, gezogen und werde die auch noch weiterhin daraus ziehen, wenn ich das Ganze noch weiter sich setze und sortiere. Das geht, wie ich ja schon eingangs erwähnt habe, über so an Dinge, die vielleicht jetzt mit so der Rennstrategie, na gut, haben sie schon zu tun, über die Verpflegung, da gab es viel zu optimieren. Ich bin ja auch noch nicht unter solchen Bedingungen quasi, habe ich ein Rennen gemacht mit so einer hohen Luftfeuchtigkeit und so weiter. Dann auch renntaktisch habe ich viele Sachen im Kopf, Positionierung beim Schwimmen, vielleicht doch noch aggressiver anschwimmen, dann in der Vorbereitung im Schwimmen ein bisschen was anders machen, dann zum Radfahren. Positionierung in der Gruppe bei 20-Meter-Regel ist für mich gefühlt nochmal was anderes. Da habe ich, glaube ich, auch das an ein paar Stellen zu viel Energie verbraucht, wo ich dann mich nicht 100% perfekt in der Gruppe verhalten habe. Heißt, dann wieder am ganzen Feld vorbeigefahren. Und da muss man auch so ein bisschen, ich will nicht sagen Schlitzohr sein, aber ich habe es sehr, sehr oft gesehen, dass Jojos gemacht wurden. Trotzdem, trotz Referees die ganze Zeit neben uns oder dass halt dann doch, wo man eigentlich sagt, Slotting in darfst du nicht, irgendwie durfte man es doch. Weißt du, so Sachen, dass man da vielleicht doch ein bisschen mehr ein Fuchs wird und sich da die Lücken sucht und da halt dann letztlich wahrscheinlich viel Energie spart. Und dann halt schaut, dass so, sag ich mal, die eigenen körperlichen Probleme in den Griff kommen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und letztlich sich überlegen, okay, wie kann ich die Jungs knacken? Ich weiß, habe jetzt im eigenen Leib erfahren, wie gut die sind. Was kann ich machen, um da mitzuhalten oder besser zu sein? Und wie kann ich meine Karten vor allen Dingen dann spielen, ne? Taktisch. Und da hatte Nick es ja auch schon auch gesagt, oder du hast gerade gesagt, wie man das machen kann. Und daran gilt es jetzt zu arbeiten. Jetzt ist noch ein bisschen Zeit. Ich werde mir auch die Zeit nehmen. Ich werde jetzt nicht, zum Beispiel ist das nächste Pro-Series-Rennen auf der 73-Distanz, wo wahrscheinlich wieder sehr, sehr viele starten werden, sowohl aus Texas als auch wahrscheinlich Mitteldistanzler. Ist ja jetzt schon in 2 Wochen. In Ikes, das werde ich nicht machen. Und werde mich jetzt voll auf Frankfurt fokussieren und werde wahrscheinlich ein Rennen noch vorher machen.
Ja. Also voll Focus on Frankfurt.
Ja, auf jeden Fall. Habe ich quasi schon mit der Vorbereitung habe ich schon angefangen. Ich fahre jetzt am Montag, Dienstag nochmal einen Windkanal. Schau nochmal, ob ich da noch was rausholen kann. Da gibt es auch andere Sachen, die vielleicht gar nicht jetzt nur schneller sind, sondern vielleicht auch komfortabler. Und wir sind quasi schon mitten im Prozess. Ich war auch schon beim Jonas in Köln und habe geguckt, positionstechnisch. Ich bin quasi schon voll im Prozess. Im Training noch nicht jetzt so hundertprozentig, weil da muss ich mich erstmal noch richtig vom Rennen erholen. Aber ich glaube, es ist jetzt schon so umgeschwungen von Kopf hängen lassen. Das darf man ja auch mal zulassen zu jetzt erst recht. Und ich kenne die Situation, ich hatte die auch schon oft. Jetzt halt so entscheiden, wie du damit umgehst und wie du da rauskommst. Meistens weiß ich, dass ich gestärkt da rausgekommen bin und das ist jetzt auch wieder der Plan. Und ja, ist jetzt nicht das Ende der Welt. Es ist Ende, wir haben heute den 1. Mai tatsächlich. Es ist halt echt noch früh. Ich habe letztes Jahr noch gar kein Rennen gemacht zu dem Zeitpunkt und habe auch gebraucht. Und wenn ich mich zurückerinnere, ging es aus ganz anderen, schwierigeren Situationen auch schon weiter nach vorne. Dann ist vielleicht auch der Kopf irgendwann entscheidend und wie sehr man es will. Und dann habe ich auch schon richtig Bock, in Deutschland ein Rennen zu machen. Ich glaube, das pusht nochmal ganz anders. Das sind klimatische Bedingungen, die ich gewohnt bin. Das ist halt auch ganz klar, wenn ich dann in Texas auf der Strecke irgendwann war und dann rot gedacht habe, dachte ich, wenn jetzt hier die Zuschauer aus rot wären, dann läufst du automatisch schneller.
Aber deine Brücken machen sie ja auch nicht besser. Also.
Nee, aber es sind viele Punkte, ja, wobei die auch da zusammenkommen.
Wobei auch da, Nick, natürlich die Psyche wahnsinnig viel ausmacht. Du kennst das, wenn du im Rennen bist, es geht nach vorne, dann können wirklich physische Probleme weggehen oder du nimmst sie anders wahr. Und in dem Moment, wo das Rennen halt anders läuft, werden die physischen Probleme halt riesengroß und man sucht ja auch nach einer Ausrede. Also man sucht dann ja auch, warum darf ich jetzt stehen bleiben und warum muss ich jetzt nicht mehr drücken und die 3,50 laufen pro Kilometer, sondern kann mir auch mal erlauben, Kilometer irgendwie in 4,10 zu laufen. Und wenn das Rennen eh vorbei ist, dann lässt du dich halt komplett gehen und dann wird das natürlich viel, viel, viel schlimmer. Also das hat man ja auch schon oft gesehen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dieser Heimrennen-Vorteil, das ist tatsächlich nicht zu unterschätzen. Ich meine, wenn man sich das halt anschaut, auch da, natürlich war das vorhin provokant gesagt mit den Olympioniken und Weltcup-Athleten, aber auch da darf man nicht vergessen, die kennen das. Die kennen das, zigfach im Jahr zu reisen, auf anderen Kontinenten Rennen zu machen. Das sind die gewohnt. Das haben die zum Teil irgendwie seit 2, 3 olympischen Zyklen haben die das gemacht. Und Vincent Louis, der kennt das einfach. Oder Martin van Riel kennt das. Und die Norweger kennen das sowieso. Ich habe die Frage Fred ja auch gestellt im letzten Podcast, wo er dann geantwortet hat, naja, er fährt ja jetzt mit Chebbe in die Höhe. wie bewertest du das, wenn du dir die Leistung anguckst? Ein Martin van Riel trainiert mit einem Vincent Louis zusammen oder Vincent Louis kommt in die Gruppe von Martin van Riel, schafft dann auch noch einmal einen Riesenschub von der Leistung in Rot, legt eine richtige Schippe drauf und ist jetzt auf einmal auch in Texas dabei. Das sind ja zwei komplett unterschiedliche Rennen. Der ist jetzt ein Faktor. Da die Norboys machen es in Perfektion vor. Bist du auch am Überlegen, ob du irgendwie trainingsmäßig das Ganze ein bisschen anders aufstellst, weil du auch gerade gesagt hast, Schwimmen. Also wirst du jetzt öfter mal mit Lasse im Wasser sein und mit ihm da irgendwie noch am High-End arbeiten? Oder bist du so, dass du sagst, nee, ich muss mir einfach ein gutes Umfeld schaffen, mein Umfeld verbessern, was Kraft anbelangt, was Physiotherapie anbelangt? Oder denkst du auch, na, ich bräuchte vielleicht doch ab und zu mal Trainingspartner, die mich entsprechend ein bisschen pushen?
Ja, ich glaube, das ist so, die Wahrheit liegt da so ein bisschen in der Mitte. Was mir wichtig ist, ist halt auch, mein familiäres Umfeld zu haben. Gefühlt das, was, wo ich so ein bisschen geerdet werde auch wieder und ein bisschen diesen ganzen Triathlon sein lassen kann. Weil da bin ich dazu anfällig und komme gar nicht mehr zu, finde gar nicht mehr zur Ruhe. Ich habe hier alle Möglichkeiten, muss ich sagen. Ich schwimme auch oft mit Lasse. Ich habe Lasse heute abgesagt, damit ich hier den Podcast machen kann. Sonst wir hätten uns eigentlich schon im Schwimmen verabredet. Der Arme. Vielleicht ist er auch erst, hat er auch erst Krafttraining gemacht, dann können wir noch zusammen schwimmen. Aber ja, natürlich, das war auch eins der Sachen, die ich im Winter hatte. Hier ist auch Nick Emde, mit dem ich vorgestern noch beim Laufen zum Laufen war, am Rhein in Bonn nach dem Schwimmen und gesagt habe, ey, wir müssen öfter zusammen trainieren. Also die Möglichkeiten sind auch da. Ich habe auch hier einen Sebastian Trimpon, so einen Ultracyclist, der jetzt endlich ein Zeitfahrrad hat, der gut drauf ist auf dem Fahrrad. Versuchen wir auch, so oft es geht, irgendwie die Trainingspläne übereinander zu werfen. Und alle Comms in der Umgebung zu holen, das ist das einzige Ziel. Spaß. Nee, aber ich gebe dir absolut recht. Es habe ich auch jetzt drei, ich glaube, ich habe es diese Woche alleine dreimal gesagt, oder waren wir uns einig. Einmal, als ich mit dem Basti gefahren bin, weil wir haben den, kurze Einspielung, wir haben den Pizza Ride eingeführt. Ist nicht Coffee Ride, es gibt jetzt auch einen Pizza Ride. Problem ist, danach weiterzufahren, aber ist egal.
Nicky Boy, das klingt nach dir. Das ist doch dein Ride, oder? Da musst du doch
aufstehen. Habe ich Nick schon gepitcht.
Ich habe auch schon gesagt, ich bin A dabei und ich finde es auch sehr, sehr gut, weil ich habe es ja jetzt, darüber sprechen wir nächste Woche, bei Mallorca 312 auch gemerkt, dieses No-Time und so ein bisschen das auch, man muss so eine Balance halten, das hat mir sehr gut getan. Und ich war deutlich schneller als letztes Jahr bei Mallorca 312, obwohl ich dachte, ich bin eigentlich so in der gleichen Form. Vielleicht war es auch nur das neue Fahrrad, wer weiß. Wir werden das noch analysieren und ich werde dem Coach die Datei schicken, dass er da wirklich einen Deep Dive machen kann. Aber ja, das ist so am Ende ja auch das, worüber wir immer bei den Norboys sprechen. Ne? Diese Gruppe, dieses Mindset, diese Lockerheit, die auch ausstrahlen. Wenn die Videos machen, da kommt dann irgendwer mit der Kamera von Ironman, diese Pro Series, da kommt dann, die machen ja sofort irgendwelche Jokes mit dem. Und du siehst ja, wenn du diese Videos schaust, dass in dieser Trainingsgruppe einfach ein extrem gute Stimmung ist, dass die auch mal Sachen machen, da haben wir auch oft drüber gesprochen, wie irgendwelche Trailläufe mal, wo die Pace wirklich komplett egal ist, wo einfach nur die Trainingsstunden zählen. Und ich glaube, dass das genau der richtige Ansatz ist, anstatt jetzt zu sagen, verkrampft, ja okay, mir fehlen jetzt beim Laufen 6 Minuten, ich laufe jetzt pro Woche 30 Kilometer mehr, mache noch eine harte Einheit mehr. Das geht dann vom Mindset und vom allen genau ein halbes Jahr gut und dann bist du verletzt oder drüber oder sonst was. Also es ist ja auch was, du wirst so ein Loch ja nicht jetzt in so 6 Wochen schließen können, zu irgendeiner Lücke im Laufen oder sonst was. Aber ich sehe das halt sehr, sehr spannend, wie Nils es gesagt hat bei dir, dass so die Swim and Bike, die ersten zwei Komponenten sind ja einfach komplett Weltspitze da. Dir schwimmt keiner weg, dir fährt keiner weg. Außer vielleicht dann, wenn Sam Long kommt oder sonst was oder Jonas direkt den Turbowechsel macht und wieder wegfährt irgendwie am Anfang. Aber das muss er auch erstmal durchkriegen, hat er auch noch nicht geschafft, dass er mit dieser Taktik ein Rennen gewinnt. Und ich glaube, das wird auch schwierig. Und am Ende ist es ja so, wenn du sauber weiter trainierst und im Laufen entsprechende Fortschritte machen kannst, dann ist es ja absolut realistisch, dass du da bist. Und du hast auch gesagt, du bist 31, das hast du so in dem Kontext gesagt, ja, ich muss auch gucken, wie ich mein Geld verdiene, aber mit 31 hast du auch noch ein paar richtig geile Jahre einfach vor dir. Also es ist ja nicht so, dass deine Karriere in 2 Jahren zu Ende ist, sondern wenn man sich anguckt, Frodo, Crowley, Craig Alexander, 38, 39, 40, waren die Jungs noch top in shape und da kann man sagen, hast du noch 8, 9 Jahre bis dahin und da kann ja richtig viel passieren, auch nochmal beim Laufen.
Auf jeden Fall. Und wie du gesagt hast, ich glaube, dieses, was man immer sagt, dieses Zusammentrainieren, auf der einen Seite ist ja das Pushen zu besseren Leistungen, aber ich glaube, daran ist viel entscheidender. Das merkt man ja, merke ich selber zum Beispiel auch, wenn ich mit jemandem trainiere, wie viel leichter das Training fällt. Und ich glaube, wenn das so dir leichter fällt, dann regenerierst du auch besser, du bist besser drauf und alles bedingt sich dann so ein bisschen gegenseitig. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt. Ich glaube, dann ist es wahrscheinlich scheißegal, also nicht scheißegal, das ist jetzt zu hart, aber dann ist es nicht 100% wichtig, welches Intervall du wie läufst, sondern wenn du diese Leichtigkeit dann im Training kriegst, das macht halt vieles dann zu so einem Selbstverständnis und lässt sich dann so ein bisschen da durchsurfen. Und das ist da genau das wahrscheinlich, was dann der wahre Erfolg der Norweger ist und nicht irgendwelche Norwegian Methods, ich mach das und das, die werden wahrscheinlich auch viel misstrainieren. Aber weil die da Bock drauf haben, Spaß dran haben und das alles so ein guter Vibe ist, glaube ich, dass das dann wieder die mentale Komponente für die so positiv darstellt, dass es halt so ein bisschen so von selbst wahrscheinlich oft geht. Und wahrscheinlich ist das größte Learning. Da kann man noch so viel gucken, was für Intervalle die trainieren. Das ist wahrscheinlich letztlich, das steht dahinter.
Ich glaube auch tatsächlich, ja. Weil das ist auch das, was du ja gesagt hast in den USA jetzt, was nachher eine schwierige Zeit war zwischen Oceanside und Texas. Dass du da gestruggelt hast, dass du Glück hattest, dass Lea dabei war, die dich ein bisschen auffangen konnte. Nachher war Björn da, war für dich da. Ich glaube, dass dieses, wie die Situation vor Ort aussieht, und das ist, glaube ich, auch etwas, was für Amateurathleten ganz schwer greifbar ist, weil ihr seid ja alle, das sind ja unmenschliche Leistungen, die ihr bringt. Und das ist ja für die meisten gar nicht nachvollziehbar, wie man das schaffen kann. Das ist halt einfach über sehr viele Jahre, unglaublich viele Trainingsstunden, sehr, sehr hart erarbeitet. Dann die Attitude, du hast es selber auch gesagt, der Druck, viele können damit nicht umgehen, diesen Druck Profisport. Bei dir ist es so, wenn der Druck da ist, wirst du eher sogar noch ein klein bisschen besser, weil du halt weißt, nee, das ist genau das Leben, was ich leben will und ich muss mich da jetzt rausboxen und muss meinen Gehaltscheck irgendwie einarbeiten. Aber per se ist es ja so, dass man von außen betrachtet denkt, boah, wie schaffen die das eigentlich? Und genau dieses Umfeld, das, was du auch gesagt hast, was zu Hause ganz wichtig ist, aber was halt auch in diesen Situationen ganz, ganz wichtig ist. Das habe ich jetzt auch wieder in Südafrika gemerkt mit Dani und ihrem Mann Moritz. Wenn so ein, das, und das fängt ja eigentlich an in dem Moment, wo du dich am Flughafen triffst und dann so eine Woche verbringst. Und wenn das halt die ganze Zeit so fließt und halt einfach ein guter Flow da ist. Du hast es auch am Anfang gesagt, wenn dann irgendwelche Kleinigkeiten, Mietwagen ist zu klein, man muss irgendwie upgraden oder man muss irgendwie doppelt fahren oder keine Ahnung, es gibt ja so ganz viele Sachen, wenn man halt nicht gut drauf ist, regt man sich tierisch darüber auf, wenn das aber halt in einer guten Gruppe ist, lacht man darüber und dann ist das alles überhaupt gar kein Problem. Und das ist so immens wichtig und dann sind auch diese unmenschlichen Leistungen, die ihr habt, völlig egal, das sind halt einfach Möglichkeiten, die ihr habt, die ihr euch erarbeitet habt, aber dass es dann am Tag X zu einer Leistung bringt und dann über ein ganzes Jahr oder wie bei den Norwegern jetzt über mehrere Jahre und auch die haben ja ihre Ups und Downs, wenn man von Blumi vielleicht mal absieht, aber gerade Kasper Stornes und Gustav Iden sind da ja sehr menschlich, da hängt einfach ganz, ganz viel damit zusammen, wie läuft es? Und ich glaube, dass das tatsächlich ein Faktor ist, der viel, viel, viel entscheidender ist, als man denkt. Und da bin ich auch 100% bei dir, ob du dann 3x8 Kilometer im Long Run machst oder du machst den Long Run Steady oder du machst ihn mit Endbeschleunigung. Ich glaube schon, man sollte ihn machen, da bin ich großer Fan von, aber letztendlich gibt es wahrscheinlich auch welche, die die Dinger gewinnen ohne Long Run. Und auch, das ist auch ganz, ganz wichtig, wir haben April, jetzt 1. Mai, was passiert im Oktober und wie viele, die jetzt vorne mitspringen, sind letztendlich im Oktober am Start, sind gesund am Start und sind dann auch imstande, das, was sie jetzt abgefackelt haben, nochmal abzufackeln. Das darf man halt auch nicht vergessen. Wir haben es bei Magnus Ditlev jetzt oft schon gesagt. Das ist schon auch fies. Ich finde, Sam Laidlow ist auch immer so ein Beispiel, der auch ganz klar sagt, ich bin kein Athlet, der 52 Wochen im Jahr vorne mit dabei sein kann. Ich brauche das irgendwie, dass ich mich auch mal ein bisschen zurücknehme, dass ich mal Wochen und sogar Monate habe, wo ich nicht 24/7 Triathlon denke, sonst brenne ich aus. Also man muss ja tatsächlich auch immer den Long-Term betrachten. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich so tatsächlich die größte Herausforderung ist, weil wenn man sein eigenes Süppchen auslöffelt quasi, wird es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, man muss schon tatsächlich ein sehr, sehr gutes Setup individuell für sich haben, mit Trainingspartnern, mit Trainingsstätten, mit dem Umfeld, damit man das dann halt schafft, punktuell bei den Rennen, wo es zählt, dabei zu sein. Also das ist, wenn man nicht diese Möglichkeit hat, die ganze Zeit in einem Circuit durch die Welt zu touren, wie es halt die Norweger machen oder wie es jetzt Martin van Riel, Vincent Louis in Girona machen mit dem Belgier. Also ich glaube, das ist tatsächlich ganz spannend, man kann das, aber das ist halt ein Learning und da muss man, glaube ich, auch die richtigen Schrauben drehen quasi, dass es halt so geht und ich bin 100% davon überzeugt, dass definitiv du in Kona oder auch in Fred in Kona in die Top 10 kommen können. Also das, was brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Ob man das Ding dann gewinnen kann, das ist dann nochmal eine andere Geschichte. Aber so dieses Platz 6 bis 10 oder auch Platz 4 bis 5, wenn das dann halt ein guter Tag ist. Ich meine, Rudi van Berg hat es auch eigentlich perfekt vorgemacht. Das war auch so einer, den man jetzt nach letztem Jahr gar nicht mehr unbedingt auf der Fahne hatte. Und dann macht er ein super solides Rennen und kommt dann da als Fünfter ins Ziel und ist auch gar nicht mehr so weit hinter, ich weiß gar nicht, ja, Vincent Louis und Kasper Stornes vom Treppchen entfernt. Und der ist ja auch voll bei sich geblieben.
Ja, der hat wieder ein super smartes Rennen gemacht. Und nach Oceanside kann ich euch auch sagen, sind wir noch in einen Kaffee gegangen, haben lange gesprochen und der hat auch ähnliche Struggle in Oceanside wie ich gehabt. Ziemlich genau das Gleiche. Und hat es aber hingekriegt, weil er nach Hause ist, hat sich sortiert und hat Sachen verändert, war bei seinen Physios, Ärzten, was auch immer. Und hat es verbessert, sein Problem im Rücken und so weiter. Und dann hat man gesehen, dass es wieder zusammengekommen ist. Und er hat dann halt so sein gewohntes Umfeld quasi da zu Hause gehabt und hat die richtigen Schlüsse gezogen und hat dann halt ein geiles Rennen wieder gemacht. Und das ist genau, was wir gerade die ganze Zeit gesagt haben. Da müssen halt auch viele Zahnräder dann immer ineinander greifen, um so eine Leistung abzurufen. Und desto stärker die Felder werden, desto mehr Leute auf die Mittel-Langdistanz gehen, desto wichtiger wird es und desto weniger Sachen können halt falsch laufen, ne? Oder nicht optimal laufen.
Ja, im Grunde genommen finde ich.
Sag
du erst zu Ende, bei allem.
Ja, ich habe gesagt, und bei allem ist es aber trotzdem so, dass man darüber nicht. Klar, man sagt immer so, ja, bleib mal locker. Das ist immer einfacher gesagt als getan. Und bei allem muss man das ist, glaube ich, so eine ganz schmale Gratwanderung auch irgendwo aus dieser Akribie, die du brauchst, damit alles im Rennen passt. Und diese Lockerheit, die du auf der anderen Seite brauchst und diese mentale Frische, um das zusammenzubringen. Zum Beispiel, wenn wir jetzt die ganze Zeit über die Norweger gesprochen haben, die haben eine extreme Lockerheit, die haben einen extremen Vibe, die, weißt du, das ist alles gut. Wenn du dann deren Räder anguckst, wie die in die Wechselzone schieben, dann sagst du, okay, auf der Ebene ist vielleicht dann ein bisschen zu viel Lockerheit und ein bisschen zu viel Vertrauen, dass man sein Rad nicht putzen muss oder die Kette sauber haben muss. Aber so, da ist so eine Balance zu finden. Wahrscheinlich ist es besser, vielleicht mehr zu viel Lockerheit zu haben, als zu wenig oder zu viel zu verkrampft zu sein. Aber das ist halt, glaube ich, dieses auch, was langfristig dann dich zu einem Hawaii-Sieg oder zu dem absoluten Erfolg bringt, ist so, da diese Balance zu haben. Und ich will immer sagen, um das vorwegzunehmen, niemand sollte sich mit Blumenfeld vergleichen, egal welcher Form. Er ist irgendwie ein Cyborg oder so, weil das ist, glaube ich, echt, das könnte, glaube ich, echt, es geht bei wahrscheinlich 99,999% nach hinten los.
Das ist das Gleiche, wie jetzt, wenn du dich im Radsport mit Pogi vergleichst wahrscheinlich. Ja. Obwohl, da sind auch so viele Leute, die kranke Leistung bringen und die Tour fahren und den Giro fahren und keine Ahnung was. Und wenn die sich mit Pogi vergleichen, sehen die halt auch aus wie Fallobst. Das ist Paul Sykes, der könnte es vielleicht noch machen. Aber das ist echt super spannend, das zu sehen. Wobei man ja auch sagen muss, auch so ein Blumi ist ja nicht unschlagbar. Ne? Also auch der hat ja mal Schläge. Gut, wenn er irgendwie krank ist und die Extension noch abfällt in Neuseeland. Es bedarf dann ein paar mehr Sachen, aber trotzdem ist er auch schlagbar. Also das heißt ja nicht, dass er nicht schlagbar ist. Und ich meine, das weißt du ja am besten, Vize-Weltmeistertitel, wir haben drüber gesprochen, in dem Feld war Blumenfeld auch am Start und ihr habt ihn geschlagen. Also es ist ja nicht so, dass er jetzt jedes Rennen, wo er startet, irgendwie gewinnt. Im Moment hat er halt ein wirklich krasses Momentum. Er hat auch beim Laufen ja nochmal krass einen draufgelegt. Mhm. Das ist schon spannend von außen zu betrachten. Und es ist ja immer die Frage, das ist ja auch was du oder Fred oder die anderen halt einfach nicht beeinflussen können. Wer kommt da jetzt nach? Wann macht Hayden Wild eine Langdistanz? Ist er da gut oder nicht? Mhm. Findet Jelle Gehns irgendwie den Zugang zur Langdistanz oder wird es nicht besser, als es jetzt war? Das sind ja auch so Sachen, das weiß keiner und auf dem Papier ist es dann immer schnell zu sagen, wie jetzt, was Nils eben gesagt hat, der Kommentar zu Fred, Ja, dass das so von außen zu sagen ist immer gut, bis dann irgendwer das Gegenteil beweist. Das heißt ja nicht, dass da keiner irgendwie mal ein großes Rennen gewinnen kann. Also es ist, man braucht immer auch ein bisschen Glück dabei. An so einem Ironman-Ding, da muss auch super viel zusammenpassen. Du brauchst einen super Tag, dein Magen muss halten, du brauchst ein geiles Mindset, das Training vorher muss passen, darfst nicht verletzt sein. Es ist ja, das ist das Perverse an so einem Sport, dass du da maximal als normaler Athlet 2 bis 3 gute Shots hast auf der Langdistanz, eher 2 als 3 und das muss man halt irgendwie nutzen. Und lass uns da nochmal kurz zukommen. Du hast gesagt, alles ist schon auf Frankfurt ausgerichtet. Du warst schon irgendwie beim Bikefitting, um zu gucken, wo die Probleme vielleicht herkommen können für den Rücken. Hast du schon irgendwie von anderen Athleten gehört, wer Frankfurt macht? Wie sind da so die Aussichten? Gehst du wieder in das Rennen rein zu sagen, ich will einfach ein geiles Rennen machen, dann passt die Hawaii-Quali, oder ist die Hawaii-Quali schon auch irgendwie im Kopf als Ziel? Also was ist da so die Herangehensweise jetzt?
Natürlich, es ist alles auf Frankfurt ausgerichtet. Ich werde da versuchen, ein gutes Rennen zu machen, ein sehr gutes Rennen zu machen, und vor allen Dingen möchte ich halt einfach einen guten Marathon dann laufen, also einen gesamten Ironman gut machen und nicht nur 2 Drittel. Ich meine, man kann das jetzt auch alles wieder positiv benennen, was mir immer noch schwerfällt, aber was, wenn man das versucht positiv zu sehen, war ja auch in Texas mehr als die Hälfte, das war gut. Und ich glaube, Fred hat es ja, glaube ich, letzte Woche gesagt, er meint, Rot wird dieses Jahr stärker besetzt sein als Frankfurt. Weiß ich nicht. ich glaube, dass sich die Rennen nichts geben werden, weil Frankfurt, ich weiß von ein paar Leuten zumindest, die starten, und das wird sich nichts nehmen. Das wird, die halt in Rot sind, sind halt nicht in Texas, aber sind halt nicht in Frankfurt, aber sonst sind halt wieder alle da.
Ich glaube, dass viele, die in Texas waren, in Frankfurt sind. Deswegen hast du wahrscheinlich den Versprecher.
Also quasi außer, also wahrscheinlich alle außer Jonas und Schombi. Ja, sehr wahrscheinlich.
Wobei, Patrick wird sicherlich nicht. Patrick wird mit Sicherheit nicht
Frankfurt machen. Patrick macht auch Rot.
Genau.
Aber es wird ein krasses Feld und anderer Zeitpunkt im Jahr, andere Strecke, anderes Rennen, deutsche Zuschauer.
Schon mehr Leute qualifiziert?
Ist gut.
Guckst du da nicht so drauf?
Nein, gar nicht. Ist mir wirklich ganz egal.
Ich wäre da voll hinterher. Ich wäre da so voll in der Analyse.
Ja, weil wenn ich in Frankfurt das Rennen nicht zusammenkriege, was soll ich auf Hawaii? Also ich will erstmal wieder einen guten Ironman machen.
Hast du recht.
Also ist mir wirklich scheißegal. Ich habe auch vor dem Rennen, haben wir nicht einmal darüber geredet, über irgendwie, ich muss so und so viel da werden für eine Quali. Ich will ein gutes Rennen machen. Ich weiß, wenn ich ein gutes Rennen mache, dann bin ich vorne dabei und der Rest ist dann egal.
Gib dazu nochmal deine Gedanken, weil das finde ich geil, passt ja voll zu dem Podcast, worüber wir gesprochen haben, Thema Kosten-Nutzen, wie in Texas. Ich habe gerade gesagt, ich wäre voll hinterher, hat gesagt, ja, Hawaii-Quali, da musst du unbedingt hin, das ist das wichtigste Rennen des Jahres, wenn du dann da performst. Und jetzt sagst du so, ja, wenn ich da das nicht zusammenkriege und nicht in Form bin, was will ich dann auf Hawaii? Performance-mäßig oder auch wieder Kosten-Nutzen-technisch?
Nee, gar nicht. Also ich fand, das hat Björn gesagt, letztes Jahr, also wir haben das Jahr quasi schon sehr früh, wahrscheinlich im Oktober letzten Jahres, war es eigentlich schon durchgeplant, so ein bisschen. Zumindest so die Key-Rennen. Und haben auch gesagt, wenn du dich in Frankfurt und Texas nicht qualifizierst für Hawaii, was willst du dann auf Hawaii? Also ich will, wenn ich auf Hawaii bin, das habe ich immer gesagt, will ich ein Contender sein und nicht einfach nur nach Hawaii fliegen, um nach Hawaii zu fliegen. Weil dann könnte ich das, dann finde ich das wieder, okay, ich mache das ja. Das ist ja mein Beruf. Ich mache Profisport. Ich will Rennen gewinnen und vorne mit dabei sein. Weil dann müsste ich sagen, okay, dann mache ich den Switch und mache Triathlon, weil es der geilste Sport der Welt ist. Und ja, ich weiß, es ist meine Einstellung.
Ganz kurz. Gebe ich dir recht. Aber ich glaube, um Contender auf Hawaii zu sein, musst du Hawaii kennen. Ich weiß, es gibt sehr wenige, die es geschafft haben, aber ich glaube, es schadet jetzt nicht,
ja, gut,
wenn man auf Hawaii vorne mit dabei zu sein, diesen ganzen Vibe schon mal erlebt zu haben, zu wissen, wie sich das Training vorher anfängt, wie der Medienhype sich anfängt und vor allem auch, wie sich das Rennen anfühlt. Du hast es gerade gesagt, Texas war ein Wahnsinns-Learning und Hawaii ist ja nochmal komplett anders. So, und ich glaube tatsächlich,
es wäre das Gleiche, ne? Letztlich, wie Texas. Learning. Also genau. Von der, was wir gerade gesagt haben, ist auch Learning. Gut, da gebe ich dir recht. Aber trotzdem ist es jetzt, vielleicht ist das auch so ein bisschen Selbstschutz von mir, gerade das so zu sagen, weil ich will trotzdem jetzt einfach gar nicht so weit schauen. Ich will mich jetzt wirklich auf Frankfurt fokussieren. Ich will da ein gutes Rennen machen. Und weil ich finde irgendwie, es bringt mir ja nichts, wenn ich jetzt sage, ich will die Quali machen und guck da, wer startet. Und dann schaue ich, welcher Platz ich sein muss und so weiter. Letztlich wird der Rolldown wahrscheinlich weiter sein als in Texas, weil viele dann schon qualifiziert sind. Aber ich kann das ja nicht beeinflussen. Ich kann nur meine Leistung beeinflussen und da will ich halt, und das ist so tief jetzt schon drin, das hat mir so, so ein Ergebnis wie in Texas, das nagt an mir. Das ist, das tut mir richtig weh und das möchte ich ausmerzen und das ist alles. So, ich möchte ein gutes Rennen machen und das ist so, das steht dann ganz oben. Und alles, was das mit sich bringt, ist gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, ich möchte jetzt irgendwie diese Quali haben, weil ich möchte ein gutes Rennen machen, dass das und einen Ironman sauber durchbringen wieder. Und das ist Nummer eins.
Und ich glaube, da sind wir auch bei dem, was wir jetzt schon öfter gesagt haben, dass du halt ein Athlet bist, der, wenn er ein gutes Rennen abliefert, die Quali holt. Es gibt dann halt auch Athleten, die, wenn sie ihr A-Game rauspacken, dann müssen sie Glück haben, ein klein bisschen, dass dann irgendwie der eine und andere nicht kommt oder dass es dann halt vielleicht doch der Rolldown ein bisschen weiter geht. Aber im Grunde genommen bist du ja ein Athlet, wenn du das ablieferst, was du kannst, dann qualifizierst du dich für Hawaii. Und ich glaube, das ist halt auch das Ding in Frankfurt. Das ist das, was ich vorhin sagen wollte, was ich ganz spannend finde. Das ist mir schon die letzten Monate natürlich immer bewusster geworden, aber auch jetzt dieses Jahr tatsächlich nochmal extremer. Wir haben ja immer davon geredet, dass Ironman letztendlich derjenige vorne mit dabei ist oder diejenige vorne mit dabei sind, die am wenigsten Fehler machen, so ein Fehlervermeidungssport. Also wenn ich wenig Fehler mache, taktischer Natur, ernährungsmäßig, materialmäßig, bin ich am Ende vorne. Mhm. Und ich finde, durch diese extreme Leistungsdichte und durch diesen extremen Perfektionismus, den viele an den Tag legen, gilt das jetzt nicht nur für den Renntag, sondern gilt das tatsächlich für die ganze Zeit vorher. Also du bist, wenn du mittlerweile im Ironman vorne mit dabei sein willst, darfst du in der Vorbereitung so wenig Fehler machen wie möglich. Und ich glaube, das ist das ganz große Problem mit dieser Einstellung, zu sagen, ich muss alles korrekt machen. Und du hast es gesagt, du musst Hitze machen, du musst Höhe machen, also mit ganz großem Fragezeichen. Du musst im Windkanal sein, du musst in Windtunnel gehen, du musst einfach alles machen. Und darüber hinaus nicht die Lockerheit zu verlieren. Das ist halt so unfassbar schwer.
Das, also das ist wirklich ganz einfach an.
Das sind nur so drei, vier
Punkte, die man jonglieren muss.
Das ist so brutal. Ich glaube, dass du da einfach, wenn du dir dann so Leute anguckst, weil wer da ja auch wirklich so die Nonchalance gepachtet hat, ist ja so ein Schombi irgendwie. Weißt du, das ist ja so der, wo du auch so denkst, Alter, wie kannst du auf die Idee kommen, eine Woche nach Texas in Singapur zu starten? Aber Schombi macht das halt, haut sich halt seine Baguettes in den Kopf und dann läuft das Ganze schon. Oder wie man halt jetzt sieht, es läuft auch nicht. Und das ist ja nachher auch tatsächlich die Frage, haut er in Kona einen raus? Nick hat's gesagt, ein Rennen gewonnen hat er noch nicht. Das ist jetzt natürlich wahnsinnig hart formuliert, gerade auch wenn du Zweiter in Oceanside und Zweiter in Rot geworden bist. Aber wenn man das ganz hart betrachtet, ist es tatsächlich so. Also er hat noch kein Rennen gewonnen und ein Rennen zu gewinnen ist nochmal was ganz anderes. Du bist
ja
immerhin schon Ironman Champ.
Ja,
du hast Ironman. Ja, dieses Ding da auf dem, das zählt nicht. Das ganz am Anfang meinst du, dieses
Ja,
das ich sag ist das ja auch ganz provokant.
Ich weiß genau, was. Ich meine, Schombi ist halt, dann kommt er so, saßen wir beim Briefing nebeneinander, dann kommt er so reingeschlurft, sagt, boah, Stradi, ich hab so ein scheiß Hotelzimmer. Ich so, Schombi, was hast du gemacht? Ja, ich habe vor 2 Wochen gebucht, da war aber nichts mehr. Ich so, ach so.
Überraschung.
Ich bin an so einem scheiß Highway irgendwie. Das ist sau laut. Ich dachte, hast du Oropax? Ja. Aber dann trotzdem, dann arrangiert er sich. In Oceanside hat er auch gesagt, muss der Hotelzimmer wechseln, weil irgendwie da eine Schießerei vor seinem Airbnb war.
Alter.
Ja, aber dann geht er da raus und performt. Und da denke ich mir so, boah, ein bisschen das davon, gib mir bitte, von dieser Lockerheit, von dieser Unbekümmertheit. Denke ich mir auch so, ja, dann ist so vielleicht das, was ich zu wenig habe, hat er vielleicht ein bisschen zu viel, aber dann sage ich jetzt aus meiner Sicht, würde ich sagen, diese Lockerheit, von der wir die ganze Zeit sprechen, würde ich für mich an 1 stellen aktuell. So ein bisschen so diese Leichtigkeit, und weil da kommt ja viel mit einher. Und dann brauchst du eine Balance. Entweder du hast jemanden, der sich dann um das ganze Organisatorische kümmert und dir den Arsch tritt, Weil ich glaube, das macht es einfacher, als sich selbst, und da mache ich mich nicht frei von, sich selbst zu zerfressen, in seinen Gedanken sich zu drehen und alles 560 Mal zu zerdenken und vielleicht auch viele Sachen komplizierter machen, als sie sind. Und das hilft dann nicht weiter. Und ich glaube, da spreche ich für sehr, sehr viele, dass man sich darüber auch verlieren kann. Und dann, und das ist halt das leider das Blöde, und das habe ich auch schon tausendfach gemacht, das habe ich auch in den letzten Wochen wieder gemacht, darüber halt auch total den Spaß an dem Ganzen verlieren. Und das ist das letztlich, warum wir es alle machen. Mhm. Profi, Amateur, Sportler. Am Ende soll das doch Spaß machen. Und ich glaube, das ist für jeden irgendwie, der das hört, der sich auch auf dem Rennen vorbereitet, gerade im Hobbysport ist es ja oft so, dass es nur einen Shot im Jahr gibt und man dann so nervös zum Rennen hin wird und sagt, es muss dann auch alles passen. Aber letztlich ist es vielleicht auch so, okay, wenn ich den Spaß es schaffe und das mir immer wieder oben hinschreibe, an den Kühlschrank, wo auch immer, locker bleiben, Spaß haben, Spaß an dem Ganzen haben, dann sind, glaube ich, ganz viele Dinge auch gar nicht so schlimm und doll, wie man denkt. Und selbst wenn was schief geht, und kann man darauf, glaube ich, viel wettmachen und Wege finden. Aber wenn du in der ganzen Zeit keinen Spaß hattest oder den Spaß verlierst über den Stress, den man sich macht, und ich spreche da sehr aus eigener Erfahrung, dann fragt man sich am Ende, ja, ich hatte nicht mal eine geile Zeit und habe ein Scheißrennen gehabt. Das ist halt echt dann doppelt doof.
Das wollte ich gerade fragen. Hat der Trip dir Spaß gemacht? Und damit meine ich jetzt nicht die Resultate, sondern hat der Trip dir Spaß gemacht?
Ich hatte zu keinem Zeitpunkt irgendwie das Gefühl, weil wir hatten ein cooles Setting eigentlich. Jonas hat das Spaß gemacht. Wir hatten gute Unterkünfte und so weiter, ne? Aber ich muss ehrlich sagen, bis Oceanside hatte ich richtig Bock. Weil da war wieder das, was Nick auch vorhin gesagt hat, was wir die ganze Zeit gesagt haben. Ich hatte einfach eine positive Grundeinstellung. Und dann bin ins Hotel zum Beispiel da rein, eine kleine Anekdote noch. Mein Zimmer war verschimmelt. Ich wollte in die Steckdose hinterm Bett wollte ich iPhone laden. Und es war überall Schimmel. Und selbst das hat irgendwie so, dann haben die das einfach weggemacht. Wir haben schon überlegt zu tauschen, aber in Oceanside, die nächste Alternative irgendwie, das war irgendwie nicht möglich. Auf jeden Fall, das ging alles. Trotzdem haben wir das war ein guter Vibe trotzdem. Auch, dass Jonas den Gasherd aufgedreht gelassen hat, ich in die Bude kam und ich dachte, das Ding fliegte gleich in die Luft. Das hat irgendwie, trotzdem ging es alles, ne? Aber dann
in Texas. Mehr solche Anekdoten.
Also, Jonas hat den Gasherd aufgedreht und hat irgendwie dieses Ding anstatt reingedrückt rausgezogen, hat diesen Stecker rausgezogen oder dieses Drehding, hat das dann wieder draufgesteckt, aber falsch draufgesteckt und dann war die ganze Zeit Gas an, aber keine Flamme. So über 2 Stunden. Oh. Also, ich komme danach. Ich war Radfahren, er saß da. Das war ein Versehen, weil er hat das einfach nicht wieder richtig draufgedreht. Und Gasherd ist halt wirklich, also niemals würde ich mir ein Gasherd holen, weil die ganze Bude, und ich dachte, irgendwie gibt es da einen Mechanismus, dass das irgendwann abschaltet oder so.
In den USA doch nicht.
Nein. Und ey, ich war 2 Stunden gelüftet im Schlafzimmer, überall war Gasgeruch. Und er saß am Küchentisch am Laptop.
Alter Schwede.
Das hat er nicht gerochen.
Ja doch, er meinte ja, er dachte, das wäre normal. Es war auch irgendwie der erste Tag oder so. Ich weiß auch nicht, ich bin da reingekommen, ich dachte, das Ding fliegt jetzt in die Luft. Ich sag, mach den. Aber war spannend. Aber dann ist wieder so, trotzdem konnten wir darüber lachen dann irgendwie. In dem Moment nicht, ehrlicherweise, habe ich mir voll angekackt. Aber das kann ja passieren. Und da merkt man wieder, okay, wenn das dann alles so passt, dann passt's. Und in Texas war es dann halt schon. Da habe ich tatsächlich, muss ich auch zugeben, da hatte ich nicht so viel Spaß. Da habe ich mich runterziehen lassen.
Ja, von dem Rennen in Oceanside oder auch da vor Ort.
Ja, weil
du bist im gleichen Pool geschwommen wie die Norweger. Björn war dabei. Das ist ja dann eigentlich auch, kann man ja auch gute Stimmung erzeugen und sowas alles. Aber das war
wir schwierig. Hatten jetzt keine Scheißzeit, aber ich meine, für mich tief im Inneren war ich nicht so, hatte ich nicht diese Lockerheit. Es war trotzdem nicht schlecht, auf gar keinen Fall. Aber zum Beispiel so, dann wollten die Sachen machen, da bin ich nicht mitgefahren, weil ich so in meinem Tunnel war. Dann ist Jonas mit Lea, der Becky, Jonas Freundin, sind die halt alleine irgendwann in die Mall gegangen oder so. Und ich war halt im Tunnel und habe so ein bisschen dann gemerkt, jetzt in der Rückschau da vor Ort habe ich es gar nicht so sehr gemerkt, weil man ja dann so in seinem Film ist. Und war da ein bisschen zu verkrampft wieder. Und es war jetzt nicht super schlimm, aber es war halt doch irgendwie so, wo, weil wir die ganze Zeit davon hatten, ne? Da halt wieder den richtigen Vibe und du gehst mit einer ganz anderen und dann löst sich vielleicht auch vieles von alleine.
Das ist geil, weil auch so viel einfach drinsteckt, das auch vom Profi nochmal zu hören und auch wie stark dann der Tunnel sein kann, dass dann sagst du, nee, mach dir alleine, ich mache hier mein Ding, ich habe voll das Wichtiges zu tun. Wahrscheinlich saßt du auf dem Sofa und hast irgendwie
Instagram
Reels geguckt ich weiß es nicht.
Ich habe wahrscheinlich Mobi gemacht, habe was gegessen und dann im Bett gelegen. Und mal mir Gedanken gemacht, was ich machen muss, um besser zu werden.
Genau, hast du noch irgendwas analysiert oder versucht zu analysieren oder sowas? Und ich habe halt gerade sofort, weil wir das ja gerade auch immer über unsere App total mitbekommen, so bei Altersklassenathleten und sowas. Und dieser Sport lädt natürlich auch dazu ein, alles zu überanalysieren. Also nicht nur jetzt Rennen, sondern es fängt ja auch dann auch im Daily, im Training irgendwie an. Oder also das einfach als Anekdote einmal, weil die so gut dazu passt. Wir haben bei uns in der App jetzt so einen KI-Coach drin, der einfach schonungslos soll, ist, vergleicht und dir sagt, was du irgendwie machst, wo dann viele Leute einfach schon, ja, könnte der nicht ein bisschen netter sein und so, das ist ja auch für die Motivation und sonst was. Und ich dann so, ja, na klar kann man das machen, aber das ist ja, der ist ja dafür da, um dir zu zeigen, dass halt vielleicht gerade der Plan nicht passt oder du dich fokussieren musst oder dranbleiben musst oder auch das einfach aufzuzeigen, wo ein Defizit ist, was man manchmal nicht mitbekommt. Da hast du die Leute und dann hast du aber auch so Leute, die dann sagen so, ja, ich habe mir das jetzt nochmal genau angeguckt und in der Intensitätsverteilung, wenn ich jetzt draußen fahre, ich habe jetzt nicht 100% Lit getroffen, sondern nach manchen Kurven und so bin ich dann manchmal angetreten und dann war ich ja in den Wattwerten im Hit-Bereich, ist das jetzt schlecht für mein Training? Und dann guckst du dir das so an und liest weiter, ja, ich bin jetzt im Schnitt 109 Watt gefahren, so, also weißt du, wo du dann sagst, ey, das sind Anfänger, die jetzt wirklich einfach mal nur profitieren, wenn sie einfach regelmäßig 4-5 Mal die Woche Sport machen und am besten gar nichts analysieren und sich keine Einheit angucken. Und du hast so diese Range in diesem Sport, ist einfach auch da riesig. Also von Leuten, die wirklich kaum Performance bringen, aber alles analysieren bis auf den letzten Prozentsatz, bis hin zu Leuten, die dann sagen so, oh nee, das will ich gar nicht wissen, was ich irgendwie nicht gemacht habe. Und so können wir nicht so ein bisschen den Mantel des Schweigens darauf legen und um die Lockerheit beizubehalten. Und es geht mir doch um Spaß. Und das finde ich auch ganz interessant, dass dieser Sport ja auch Möglichkeiten für alles gibt. So, ne? Die, die es geil finden, wenn alles analysiert wird und darauf hingewiesen wird, die sich aber auch darin verlieren. Und eben auch Leute, die sagen so, ey, ich mache das hier, um Spaß zu haben. Ich will gar nicht, das zieht mich eher runter, wenn ich darauf hingewiesen werde, was ich nicht mache. Ja. So, also das ist super spannend.
Deswegen ist auch wichtiger, wenn du dann Leute hast, mit denen du Radfahren kannst, jeden Ortsschildsprint zu gewinnen, als dass das Training passt. Weil das bringt dir mehr. Ja, aber letztlich ist es ja, ist also daher gesagt, aber letztlich ist es ja so, wenn du dann irgendwie mit einer Gruppe fahren kannst, mit irgendwelchen Leuten und irgendwie eine lockere Ausfahrt drauf haben, was gerade riesig Bock macht und irgendeiner attackiert, natürlich geht man mit. Hallo? Ja, und ich glaube nicht, dass es schlecht ist. Auch wenn du hättest locker fahren sollen, aber wenn du dann halt 4 Stunden riesen Spaß hattest, was kann daran schlecht sein?
Ja, du musst
jetzt aus Coaches Sicht, ach du Scheiße.
Du musst halt dann den nächsten Tag
am Straße,
wenn du am nächsten Tag halt jetzt 12x1000 drauf hast.
Ja, wenn du da rausgehst und richtig, also so, ihr wisst ja, wie das ist jetzt zum Beispiel, eigentlich ist um 10.30 Uhr Abfahrt hier unten und dann gehen die halt 3-4 Stunden, dann ich gehe gleich schwimmen.
Ach so, okay.
Die fahren jetzt 4 Stunden, das sind so mit 50er Männer viele. Die haben aber richtig Druck im Bein und dann fahren die einfach 3-4 Stunden und knüppeln sich auch, wenn die Bock haben, einfach richtig weg. Wenn du es nicht willst, dann fährst du halt locker hinterher. Irgendwann sammelt es sich wieder. Und ich denke mir halt so jedes Mal, ich bin da super oft schon mitgefahren und fahre mit denen. Und das ist so, das ist dann wieder Thema Leichtigkeit. Klar, man muss da so eine gewisse Balance finden. Man muss im Hinterkopf haben, was ist heute der Sinn des Trainings. Aber auf der anderen Seite, wenn du sagst, boah, scheiß drauf. Ich fahre, das kann man nicht immer machen, aber manchmal ist es, glaube ich, auch gar nicht so schlecht.
Ah, super wichtig. Also und da bin ich auch 100% bei dir, genau wie du sagst, als Trainer. Am besten ist es, wenn du diese Einheiten ins Training einplanst. Das ist eigentlich das Allerbeste. So. Wenn du halt wirklich genau weißt, okay, damit machst du jetzt nicht irgendwas kaputt. Und wie Nicky Boy sagt, wenn dann am Abend natürlich Intervalle draufstehen, wo du halt topfit sein sollst, dann kannst du natürlich keinen Sinn machen. Oder noch schlimmer ist es, du bist Intervalle gelaufen und sollst danach dann locker fahren, und damit sich die Beine am nächsten Tag besser anfühlen. Und dann machst du sowas, dann kannst du natürlich richtig draufhauen, aber letztendlich ist es dieses Spaß haben, und das ist, glaube ich, wirklich auch so ein Fazit, was wir ziehen sollten. Und deswegen habe ich auch ganz provokant gefragt, hat dir der Trip Spaß gemacht? Denn das ist ja auch etwas, wir haben das jetzt wirklich nur aus reiner Business-Sicht, Profisportler-Sicht betrachtet. Wenn ich jetzt schaue, wie viele Reisen ich hatte, die ähnlich waren wie deine. Fürs Learning, also so für die Lebenslessons, die man daraus hat, hat das alles was gebracht. So, und dieses in den USA sein, voll, sich da zurechtzufinden, mehrere Wochen auch, irgendwo mal vielleicht zu trainieren, wo man denkt, boah, was ist das für ein Scheiß, dass man zu Hause seine Straßen auch ganz anders wertschätzen kann. Teilweise aber auch im negativen Sinne, keine Ahnung, so Master Swim ist in den USA oder auch in Australien immer sehr, sehr gut. Da denkt man dann auch wieder, oh, das könnte eigentlich doch in Deutschland auch viel besser sein. Das ist einer der Gründe, weswegen ich mich tatsächlich selbstständig gemacht habe, weil ich gedacht habe, dieses Squat-Denken, was in den USA funktioniert und was in Australien funktioniert, warum funktioniert das nicht auch in Deutschland? So, und das habe ich halt in Hamburg angefangen. Das hat super funktioniert und bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Mut gehabt habe. Also es bringt einen ja total voran. Das siehst du jetzt natürlich nicht, aber vermutlich in 10 Jahren ist es einer der Trips, die dich richtig, richtig vorangebracht haben und die dann natürlich auch im Job einen voranbringen, wenn der jetzt auch unabhängig vom Triathlonsport sein sollte. Das sind ja Erfahrungen, die viele nicht gemacht haben. Und dieses alleine verantwortlich sein, wie ich es immer sage, CEO der eigenen Company, wenn du dann vielleicht mal irgendwie mit Mitte, Ende 30 vielleicht auch den Sport verlässt und in irgendwelchen ganz anderen Bereichen arbeitest, sind das ja genau die Trips, die dich voranbringen. Und das muss man halt letztendlich auch in die Bewertung einfließen lassen. Dieses rein menschliche, keine Ahnung, mit Jonas, ihr wart ja jetzt auch nicht vorher dick befreundet, würde ich sagen. Jetzt hast du mit ihm das Trainingslager auf Fuerteventura verbracht. Jetzt habt ihr mehrere Wochen in den USA verbracht. Auch da wächst man dann ja irgendwie zusammen. Auch das bringt einen ja voran. Also das ist schon, da hängt ja ganz, ganz viel zusammen, was über dieses Sportliche hinausgeht und was dann später erst total aufs individuelle Guthabenkonto einzahlt. Was dann aber halt auch total viel bringt. Aber das ist natürlich jetzt in der Situation, 1. Mai, sportlich gesehen steht da jetzt noch nicht so der Riesenerfolg und finanziell gesehen auch noch nicht. Da ist es natürlich in der Bewertung noch ganz, ganz klein. Je weiter weg das Ganze dann ist, desto größer wird das Ganze. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Ich glaube, dass das auch etwas ist, was viele Profisportler dann auch immer ganz in ihrem Film drin sind und dann immer nur denken, oh, das war jetzt alles schlecht, dass man aber auch positive Erfahrungen daraus ziehen kann, das kommt dann halt immer erst in der Nachbetrachtung, ein bisschen später.
Auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist auch das, wo ich gesagt hätte, das war das größte Learning aus den letzten Jahren und den größten Fortschritt, den ich bis Saisonstart gemacht habe. Da sieht man aber, wie fragil das noch ist, dass man dann durch Misserfolge da wieder reinrutscht und sich wieder rausziehen muss oder durch persönliche Misserfolge, Einordnung davon. Aber letztlich ist es ja ist es ein kleines Ding im Leben, wie das jeder wahrscheinlich jeden Tag in ganz vielen verschiedenen Lebenssituationen hat. Und deswegen glaube ich, wenn man da, oder wenn ich mich da wieder rausziehe, und das habe ich schon so halb, und da ist dann wieder das private, persönliche Umfeld so wichtig, dass das dann wieder Rückenwind gibt und dann auch ein positives Fazit unter die USA-Reise gezogen wird, in Form von, was man daraus gelernt hat. Und dann geht's halt weiter, ne? Und dann sehen wir uns in Frankfurt alle.
Wollte ich gerade sagen, Strecke Micky kommt, Strati anfeuern, weil ihr habt gehört, was das für einen Unterschied macht. Das hatte ich nämlich vergessen zu sagen. Strati hat es angekündigt, wenn das wie in Rot ist, dann ist auch der Rücken egal. Dann,
so.
Kennt er halt unter 2,40. Und Frankfurt ist wirklich geil. Weil, also das kann ich dir sagen, wo Görke und ich das letzte Mal gestartet sind, das hat mich selber auch ein bisschen überrascht, muss ich sagen, wo dann auf einmal irgendwelche Pappschilder mit unseren Riesengesichtern drauf an der Strecke waren. Und die siehst du dann auch ja natürlich 4-mal auf der Runde. Oder manchmal rennt sogar wer über die Brücke und man kann einen bis zu 8-mal sehen. Also Frankfurt ist wirklich da, was die Laufstrecke angeht, da hast du kaum eine Stelle mit Ruhe, da geht's richtig ab.
Geil, ich hab Bock.
Ja, das wird,
wir müssen positiv Hotel beschließen, das wird alles gut.
Ja, das sowieso.
Exakt.
Erster Mai, das, die Saison geht erst los.
Ich muss noch in Verhandlungen gehen. Jetzt, ich habe das gestern Strati auch schon groß angekündigt, bis ich dann gecheckt habe, dass der samstags vorher Jana und mein Hochzeitstag ist.
Oh, also am...
okay.
Ich hatte gefragt, natürlich, wollen wir nicht mal schick in Frankfurt essen gehen? Das wäre doch mal was, oder?
Das stimmt.
Hochzeitstag. Kann man nachfeiern.
Ja.
Komm, aus dem Alter seid ihr raus.
Man muss da in Verhandlungen treten, Strati. Du kennst das.
Ich kenne das, ja.
Gut. Start, also
wir müssen jetzt alle trainieren heute, ne?
Ja. Männer.
Ich habe Family. Heute ist Family Day.
Ich bin gestern. Ist in Hamburg Feiertag? Weil eigentlich ist in Hamburg nie Feiertag, wenn wir uns Feiertag
haben. Nee, aber 1. Mai ist tatsächlich, 1. Mai ist tatsächlich auch in Hamburg Feiertag. Und wir hatten sogar gestern schon frei. Nicky Boy ist schon verzweifelt, weil er gedacht hat, ich habe mein Telefon vergessen. Weil Kasper hatte gestern, ich glaube, weiß gar nicht, Zeugniskonferenzen nicht, aber irgendwie Lehrerkonferenzen. Und das haben wir genutzt, um gestern mit den Kids im Hansapark zu sein. Das ist natürlich richtig cool, weil der komplett leer war. Und ich musste die Strecke mit dem Rad machen, weil das wirklich eine der schönsten Strecken ist, die es gibt hier im Norden. Hab Nicky Boy dann noch ein
wie viel Höhenmeter? 10?
Nee, ach. 500.
Oh.
500. Hier ostholsteinische Schweiz. Da kommen einfach Höhenmeter zusammen. Nicky Boy wird die Strecke auch nochmal fahren. Und ich sag ja immer, am besten wäre sie eigentlich, wenn wir sie mit Fred und Strati auch mal fahren. Aber dann ist der Zeitkorridor ist natürlich so schlecht, weil man das ja im Sommer immer nicht hinkriegt. Wobei eigentlich ja, müsste man das...
Noch können wir es im Oktober machen. Können wir mal ganz
provokant sagen. Nee, nach Rot. Stimmt, hast recht. Das ist das Wetter auch schön. Das ist ein gutes Schlusswort. Danke, Nicky Boy. Damit machen wir den Deckel drauf. Ich würde sagen, wir nehmen den zweiten Samstag im Oktober. Das ist ein ganz guter Zeitpunkt. Dann haben wir abends auch noch was vor.
den konnte ich nicht liegen lassen. Nein, natürlich schönes, hoffe ich, dass der
schönes
nicht
Schlusswort.
Das lassen wir jetzt so stehen.
Das lassen wir so stehen.
Aber
besser kann man nicht aufhören.
Das schon regeln. So ist es. Sehr gut. Männer, Strati, viel Spaß beim Trainieren.
Ja, euch jetzt, auch.
Viel Spaß mit der Family. Und, genau.
Schönen 1. Mai.
Ich lade jetzt meinen Podcast hoch. Tschüss.
Tschüss.
Tschö.